Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 616. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei die Frau Alex.
Mosche.
Die Frau Patricia.
Hallo.
Und der Herr Dennis.
Ja, servus, hallo.
Ja, das ist unser Start in die Saison 26-27 und es hat sich im Vorgespräch schon angedeutet, wir werden, glaube ich, das ein oder andere kontroverse Thema dabei haben. Also seid gespannt und könnt auch gerne schon mal dann, wenn es soweit ist, dann eure Meinung zu den einzelnen Themen in die Kommentare schreiben. Und ansonsten freuen wir uns, dass ihr da draußen wieder an den Empfangsgeräten seid und wieder zuhört. Und ihr könnt uns auch in dieser Saison, wie auch in allen vorangegangenen Saisons, unterstützen. Dazu geht ihr auf eintracht-podcast.de, da gibt es eine Supportseite und da findet ihr alle Infos, wie ihr uns unterstützen könnt. Wir freuen uns auch schon über kleine Beträge, 1, 2 Euro und das hilft dann dazu, dass wir hier die laufenden Kosten tragen können und vielleicht auch die ein oder andere Bratwurst im Stadion noch essen oder, weiß ich nicht, Trikots für Leute kaufen, die andere Meinungen haben. Dazu vielleicht später auch nochmal mehr. Ja, dann lasst uns mal über die Eintracht reden und vor allen Dingen müssen wir natürlich, glaube ich, am Anfang mal über den Kader reden und uns der Frage stellen, wie stabil dieser Kader schon ist. Ich liste einmal auf, was wir so an Abgängen und Zugängen haben, damit wir das einmal wieder im Kopf haben. Also wir haben auf der Abgangsseite einen Rasmus Christensen. Kann ich schon direkt dazu sagen, dieser Abgang hat mich tatsächlich kalt erwischt, ist aber mit allem drum und dran und dem Wunsch der Familie näher zu sein absolut nachvollziehbar. Dann haben wir ebenfalls in der Verteidigung verloren Aurel Amenda, der ist für einen guten Betrag gegangen. Dann haben wir Nathaniel Brown, wie eigentlich zu erwarten war, abgegeben an die Bayern. Und dann jetzt in der letzten Woche noch Michy Batshuayi, der die Eintracht verlässt in Richtung Saudi-Arabien. Ja, ich weiß nicht, wie wir Footkoi werten, weil der kam ja eigentlich zurück. Man hat die Rückkaufoption gezogen, ist aber jetzt wieder verliehen. Also eigentlich auch gleichermaßen wieder Abgang. Und auf der Verpflichtungsseite haben wir einmal Malik Pimpong, der von Midtjylland kam, 18-jähriger Nachwuchsstürmer, der wahrscheinlich eher sowas für ja, Entwicklung etc. ist. Noel Aseko, den wir von den Bayern verpflichtet haben, der aber, wenn ich das richtig im Kopf habe, gerade verletzt ist. Otavio kam noch, 20-jähriger Innenverteidiger und dann Rafael Onyedika aus Brügge für das defensive Mittelfeld. Das ist das, was wir an Transfers jetzt gerade so auf dem Zettel haben. Wie ist denn so eure Bewertung bislang, wenn ihr auch jetzt mal so auf die Vorbereitung guckt von dem Kader? Wie zufrieden seid ihr? Ich fange mal mit Patricia an, weil ich glaube, Alex regt sich gleich wieder auf.
Ja, ich will jetzt nicht voreilig urteilen, weil ja das Transferfenster noch ein bisschen geöffnet ist. Nicht mehr lang, aber ein bisschen.
Ja.
Aber ich finde noch nicht, dass der Kader fertig ist, ehrlich gesagt. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es würde mich wundern, wenn nicht, ehrlich gesagt. Weil vor allem defensiv ist es ja schon ziemlich auf Kante genäht, beziehungsweise nicht nur auf Kante genäht, sondern man fragt sich so, sind das jetzt wirklich die Stammkräfte oder nicht? Und dann denke ich natürlich auch an sowas wie Gelbsperren, Krankheitsausfälle, Verletzungen und ob man da wirklich genug Leute hat, um da eine einigermaßen ohne zu große Leistungsschwankungen mit reinzubringen, ob man da eine einigermaßen gefestigte Mannschaft aufstellen kann. Und das sehe ich aktuell noch nicht ganz, aber ich glaube auch noch nicht, dass man da noch fertig ist, auch was die Abgänge angeht übrigens. Mhm. Die bedingen das ja aber auch ein bisschen, ob da noch was dazukommt. Deswegen, nee, ich bin aktuell noch nicht zufrieden mit dem Kader. Ich finde, da muss noch was gemacht werden. Ja, es kam mir aber jetzt auch noch nicht so viele. Ich glaube, wir haben jetzt 4 Leute aufgezählt, ne?
Ja.
4 Neuzugänge.
Ja.
Ja, ist ja, wir hatten auch schon wildere Transferphasen, glaube ich, mit so vielen kleineren Zugängen auch, muss man auch sagen. Das war ja oft auch viel für die Zukunft. Mhm. Aber auch jetzt sind ja nicht alle, glaube ich, direkt als Stammkraft angedacht. Aber das besprechen wir ja gleich auch nochmal.
Was ja eigentlich auch schon so ein bisschen der Punkt ist. Und da habe ich für mich auch die größte Lücke im Kopf gerade für das ganze Thema. Du hast ja mit Christensen A jemanden abgegeben, der Erfahrung und Führungsspielerqualitäten mitgebracht hat, der auch in der Lage war, Leute mal irgendwie so ein bisschen anzutreiben und der auch, glaube ich, gar nicht so schlecht war für die Kabine. Dann hast du mit Amanda jemanden verloren, ja, der jetzt in der Vergangenheit auch nicht immer so gut da stand, aber der ja schon jetzt mittlerweile auch ein bisschen Erfahrung hatte. Und mit Brown hast du auf jeden Fall einen absoluten Leistungsträger verloren. Und du hast halt eigentlich primär von den vier Leuten, wenn man jetzt mal guckt, Pimpong, Aseko, Ottavio, sind alles Spieler, die eigentlich eher so für die Zukunft sind. Der einzige, wo du eigentlich erwarten könntest, dass der schon eher so in Richtung Stammkraft geht, weil er ja auch dann schon einiges an Erfahrung auch beim FC Brügge gesammelt hat, ist Onyedika. Und dann hast du aber gleichzeitig auf der anderen Seite dieses Ziel, wir wollen im nächsten Jahr wieder europäisch spielen. Und das sehe ich halt einfach aktuell mit den Verpflichtungen nicht. Aber vielleicht bin ich da auch zu kritisch. Alex, du bist schon so schwer am Atmen, ich höre doch.
Oh nee, das liegt vielleicht an meiner Müdigkeit. Nee, ich bin, also ist jetzt tatsächlich auch 10 Tage vor Ende Fenster noch zu früh was zu sagen. Mir sind noch viel zu viele Leute da. Also, keine Ahnung. Ich wäre ein Fan gewesen davon, wenn Shaibi schon weg gewesen wäre. Ich wäre ein Fan davon, wenn Skiri weg wäre. Ich wäre ein Fan davon, wenn Nkunku weg wäre. Ich hätte auch gern gesehen, dass, ja, keine Ahnung, Wahi längst eine Lösung gefunden wäre. Ich hätte gern mehr weg. Und ich glaube, wenn mehr weg ist, dann brauchst du gar nicht so viel unfassbar hohe Qualität dazu zu holen. Ich glaube, dann festigt sich einfach auch der bestehende Kader wieder deutlich mehr.
Ja.
Ich find's gut, dass mit Baum geplant wird. Das gefällt mir, dass wir auch wieder ein bisschen mehr junge Spieler versuchen auch mit ranzuführen. Ich finde es auch ganz gut, dass Aof nicht verliehen wurde, zumindest bislang. Da scheint ja auch ein bisschen was noch zu gehen. Ich weiß nicht, was das Problem mit Bahoya ist. Warum der so offensichtlich gar keine Chance mehr hat. Ich den eigentlich immer gerne gesehen habe und da auch der Meinung wäre, dass die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Ich find's ganz gut, wenn Usun bleibt.
Wonach es ja gerade so ein bisschen aussieht.
Genau. Meine Erwartungshaltung ist nicht, dass wir auf Biegen und Brechen nächstes Jahr ins europäische Geschäft zurückgehen, sondern meine Erwartungshaltung ist, dass ich in diesem Jahr die Freude an der Eintracht zurückfinde. Und das hat mehr mit Spiel, Kampf und dem, was gezeigt wird, als mit Ergebnissen zu tun.
Ich glaube, also ich kann den Punkt komplett nachvollziehen. Ich glaube, du musst halt unterscheiden zwischen dem einen, was wir als Fans wollen und oder ja, eigentlich wollen, ist das richtige Wort. Und da hat man ja schon mit Rückblick auf die letzte Saison, kann man da, glaube ich, mit Recht sagen, dass man so ein bisschen sehr die Lust an der Eintracht verloren hat und dass man als Fan einfach da wieder mehr Emotionen erleben will. Und dann ist es vielleicht aus so einer Fansicht auch egal, in Anführungszeichen, wenn man es nicht schafft, in diesen europäischen Wettbewerb zu kommen. Ich glaube, aus so einer vereinsentwicklungsfinanziellen Sicht ist das ein Muss, weil 2 Jahre in Folge nicht europäisch spielen, ist, glaube ich, nicht drin. Und wie gesagt, für mich passt es da nicht so richtig zusammen, wenn man halt eben diesen Anspruch hat. Und ja, ich sehe das auch als Kritik oder als Grund, weswegen da wenig passiert ist, weil wir einfach noch zu viele Spieler auf der Gehaltsliste haben. Und ich glaube, wer war das? Ich weiß nicht mal, ob es Krösche oder Hartung war. Einer von den beiden hat gesagt, das muss halt auch erst ein Markt da sein. Und ein Markt ist natürlich auch erst da für einen Verein wie die Eintracht, wenn man dann auch die Ladenhüter in Anführungszeichen dann halt irgendwie losgeworden ist. Aber du musst ja auch irgendwann die Entscheidung treffen, sagen, okay, wie lange halte ich an dieser Situation fest, dass ich diese Spieler jetzt erst verkaufen muss, bevor ich neue Spieler verpflichte, und wann musst du halt auch umschwenken, weil irgendwann wird es ja dann auch kritisch für den Verein, weil du kannst ja dann auch niemandem erklären und sagen, naja, wir haben unser Saisonziel nicht erreicht, weil wir uns halt dagegen entschieden haben, dann notwendige Verpflichtungen zu tätigen, weil wir halt Spieler nicht losgeworden sind. Also klar ist es dann für die Eintracht im Vergleich zu anderen Vereinen ein Wettbewerbsnachteil, die halt einfach sagen können, na gut, dann sitzen wir es halt einfach aus, weil Gehalt gleicht sich irgendwie aus, durch wen auch immer. Das, diese Möglichkeit hat die Eintracht halt nicht, aber irgendwann muss ja trotzdem entscheiden, was machst du jetzt? Und da haben wir noch 10 Tage Zeit rund, bis das Transferfenster durch ist, aber das heißt halt auch, mal mindestens 3, wenn nicht sogar 4 Pflichtspiele gehen dann dahin, bis dann auch die Verstärkungen, die vielleicht auf den letzten Metern kommen, dann auch wirklich zum Tragen kommen. Dennis, was ist denn so deine Meinung zum Kader aktuell?
Die Vorredner haben das schon sehr gut zusammengefasst. Das Problem an der ganzen Geschichte ist eigentlich, der Kader, wie er momentan dasteht, ist nicht wettbewerbsfähig in der Form, in der wir uns das einerseits, finde ich, als Fans erwarten. Und wenn ich dann höre, dass der Verein ja schon diese europäischen Plätze wieder fest im Visier haben will, dazu passt es natürlich überhaupt nicht, ne? Ihr habt da wichtige Punkte schon rausgearbeitet, insbesondere die Geschichte rund um, wenn du noch so viele auf der Gehaltsliste hast, die du abgeben willst, oder auch bei welchen, wo du gedacht hast, du erzielst unglaublich hohe Verkaufserlöse, beispielsweise Larsson, um den mal zu nennen, wo du ja gedacht hast, wow, im nächsten Jahr, wenn er uns verlässt, dann ist das hier wieder ein 50-plus Ablösespieler, für den du dann einfach wieder gut einkaufen kannst, gute Ersatzspieler holen kannst. Ich glaube, das ist jetzt alles nicht wirklich aufgegangen nach dieser doch über weite Strecken miserablen Saison. Und auch, das lag nicht nur dran, dass die Trainer nicht so das zum Greifen gebracht haben, sondern alle Spieler eigentlich auch, die ein paar Ausnahmen kann man nennen. Ihr habt vorhin schon Brown genannt, der im Endeffekt überperformt hat im Vergleich zum Rest. Aber auch ein Larsson oder andere Spieler, die du am Anfang der Saison mit sehr, sehr hohen Marktwerten gehandelt hast, über die Zeit, über die Saison in der letzten Runde dann eigentlich ihre Marktwerte versaut haben, weil sie einfach die Leistung nicht bringen konnten. Und ich glaube, das ist momentan wirklich eine große problematische Situation, auch für die Kaderplaner, weil du natürlich eventuell auch mit ganz anderen Summen gerechnet hast. Du erst einen Transfer auslösen kannst, wenn der andere von der Liste ist, wenn sich das nicht realisieren lässt. Und ihr habt da Namen schon eigentlich ganz viele aufgezählt, auch im Sturm, in Gangkam oder Wahi, im Mittelfeld, Baruja soll ja auch gehen. Es sind alles Rundnummern, auch Theat in der Abwehr war ja auch eigentlich ein absoluter Wechselkandidat. Man versteht es nicht so ganz. Jetzt haben wir die Position im Torwart noch. Jetzt kam vorhin rein, Vetterer soll gehen. Ich weiß es nicht so genau. Also es scheint noch viel im Wandel zu sein. Ich bin gespannt auf die letzten 10, 11 Tage, die wir jetzt noch haben. Hoffe aber tatsächlich, und da kann ich mich nur euch allen anschließen, dass noch was passiert. Alex, mit dir kann ich nicht ganz mitgehen, weil ich glaube, wenn der Kader nicht noch nur Abgänge jetzt weitere hätte und keine adäquaten Zugänge mehr, dann macht uns das, glaube ich, auch als Fans keinen Spaß, weil
Also gar keine Zugänge, ne, meine ich auch nicht. Du brauchst auf jeden Fall noch in der Innenverteidigung jemanden, der vielleicht auch eine Außenposition mitbegleiten kann. Und du brauchst auch irgendjemanden noch im Mittelfeld, der gerade auch bei so Restverteidigung oder so einfach viel besser dasteht, und vor allen Dingen, wenn jetzt die Leute noch gehen, die wir eben aufgezählt haben, ne, mit Theat, mit Skiri, mit keine Ahnung, ja, dann besteht unser Kader ja mit Ausnahme von Mario Götze nur noch aus 21-Jährigen. Also du brauchst auch ein bisschen Erfahrung, dass du noch mit reinholst. Also, ne, gar keine Zugänge. Ich meine nur nicht, du musst nicht jetzt irgendwie die
Killer-Transfers, meinst du?
Genau, das meine ich.
Ja, also ich glaube, Perspektivspieler haben wir genug, und wir haben es ja in den vergangenen Saisons auch gesehen, was passiert, wenn wir zu sehr auf diese Perspektivspieler setzen. Ich würde da schon Alex zustimmen und sagen, wir brauchen auch den ein oder anderen, der auch erfahren ist, der auch Leute anleiten kann, und da reicht es wahrscheinlich nicht, wenn wir jetzt einfach irgendwie einen Erfahrenen in der Abwehr haben mit einem Robin Koch und einem Erfahrenen irgendwo in der Offensive mit einem Mario Götze, wo vielleicht auch noch ein Fragezeichen dran ist, wie oft der tatsächlich überhaupt spielt, weil ich glaube, in diesem System von Hütter hat er mit Usun und Doan schon auch durchaus Konkurrenz. Also da brauchst du ja auch so ein bisschen, was sich dann so achsenmäßig dann da irgendwie durchzieht und ob man dann einem Spieler wie einem Onyedika dann quasi diese Verantwortung schon in seiner ersten Saison um den Hals hängen will, wo ja eigentlich auch immer die Maßgabe von Krösche in der Vergangenheit war, so die erste Saison ist eigentlich eher so ankommen, ist halt auch irgendwie schwierig. Am Ende ist es wahrscheinlich so eine Kombination aus den beiden Faktoren, die ihr genannt habt, Alex und Dennis, zum einen den Zwang, Transfererlöse zu erzielen, wo man mit Summen gerechnet hat, die man jetzt nicht erwirtschaften kann, was jetzt allerdings zum aktuellen Zeitpunkt keine Überraschung sein sollte, weil das hat sich ja über die letzte Saison hingezogen, da war ja eigentlich zu erwarten, dass da bei Spielern der Transferwert eher nach unten geht, und das andere ist halt die Freiheit auf der Gehaltsliste, die man ja auch irgendwo erstmal wieder haben muss, bevor man dann irgendwie Gehälter dann da einspielen kann. Also ich bin sehr gespannt, was sich in diesen 10 Tagen tatsächlich noch tut. Auch unter dem Aspekt, weil wir ja jetzt durchaus auch die ein oder andere Verletzung haben, die ja auch dafür sorgt, dass wir an bestimmten Positionen so ein bisschen dünn besetzt sind. Also wenn man jetzt mal auf die Innenverteidigung zum Beispiel guckt, du hast einen Collins, der nach wie vor noch ausfällt mit Rückenproblemen. Du hast einen Theat, den du eigentlich ja doch durchaus auf die nicht mehr zu gebrauchen Liste irgendwie gesetzt hast. Und dann hast du noch einen Robin Koch und einen Ottavio. Das ist es an nominellen Innenverteidigern dann auch schon gewesen. Also das wird halt auch dann, wenn du permanent mit einer Viererkette spielen willst, Hütter hat zwar gesagt, er will sich jetzt nicht auf das eine System hier nur festlegen, sondern er will auch ein bisschen variabel sein. Aber dann wird es halt auch schon mal ein bisschen eng da hinten, ne?
Ja. Ja, aber hier jetzt mal ihr wissenden, erfahrenen und am Puls der Zeit lebenden Eintracht-Fans, was ist denn hier auf der Torwartposition? So, wie wahrscheinlich ist denn dieses Szenario, was die Zeitungen da verkünden, dass Zetera und Santos gehen und dafür Atubolo und Radetzky kommen?
Also diese Radetzky...
Das Szenario, das macht mir ja fast schon, ich würde ja fast sagen, feuchte Träume, ne? Aber ist das wahrscheinlich? Was haltet ihr davon?
Ich fange mal an und dann könnt ihr gerne noch ergänzen, Patricia und Dennis. Also erstmal ärgert es mich, dass wir diese Diskussion um einen Torwart wieder so spät in der Transferphase führen. Also es gab ja genügend Grund und man hätte ja auch Möglichkeiten gehabt, direkt zu sagen, nach dem Motto, okay, wir machen direkt Tabula Rasa und ne, wir holen neu und wir lassen die anderen irgendwie gehen, aber man hat ja da gesagt, so nach dem Motto, ne, man lässt die beiden quasi dann in so einem, was sie sich ja wohl auch gewünscht haben oder was auch zumindest von Cetera so kommuniziert wurde, man möchte irgendwie einen offenen Schlagabtausch und quasi dann dadurch entscheiden, wer die Nummer 1 wird, und das hat ja Hütter dann auch irgendwie gelassen. Und ja, dieses letzte Testspiel gegen Brentford mit dem 7-0, was man da kassiert hat, da waren so ein paar fragliche Dinger dabei, aber ob das jetzt genügend ist, um da jetzt irgendwie alles in den Sand zu treten, zu werfen, wie auch immer dieses Sprichwort gehen mag, weiß ich nicht. Also wenn man so wenig Vertrauen hat, dann war das auch vorher schon da, dann frage ich mich, warum man das vorher nicht getan hat. Ich finde jetzt an dieser Stelle auch die Kommunikation wieder irgendwie so ein bisschen schwierig. Ich hatte mir heute die Pressekonferenz vor dem bevorstehenden Pokalspiel morgen angehört. Da sagt Hütter in dem einen Moment, man muss ja mit den Spielern, oder ein guter Trainer muss ja mit den Spielern, die da sind, irgendwie arbeiten und denen den Rücken stärken. Und dann auf die Frage zum Torwart irgendwie sagt er nichts, wo ich denke so, naja, aber Rückenstärken sieht für mich irgendwie ein bisschen anders aus. Also finde ich jetzt vom Zeitpunkt her irgendwie ein bisschen schwierig. Was die Gerüchtelage angeht, Radetzky ist ja schon seit längerem ein Thema. Der war ja auch wohl im Winter schon mal irgendwie so ein Thema, wo man drüber nachgedacht hat. Als Nummer 2 maybe, als Nummer 1 würde ich sagen nein. Da wäre schon auch dieses Atubolo-Gerücht das, was mich da am meisten irgendwie überzeugen würde, da weiß ich aber nicht, ob wir da momentan der interessanteste Kandidat sind. Ich weiß aber auch nicht, wie realistisch Angebote von anderen Vereinen sind. Ich glaube, andere Vereine waren da ein bisschen clever und haben ihre Torhüter schon. Also vielleicht, aber das ist für mich noch so sehr 50-50. Aber ich fände es tatsächlich gut. Patrizia.
Hat er heute irgendwie sein
er hat seinen Berater gewechselt gestern schon.
Ja. Okay. Ja, aber das klingt ja wirklich nach verzockt, ne? Also der hat ja Freiburg schon gesagt, hier, tschö, ich bin weg, und geträumt von riesigen Vereinen in riesig ausländisch geilen Ligen.
Ja, ja, aber das scheint.
Und jetzt wechselt er so kurz vor Transferfensterende, Berater. Also der scheint sich ja offensichtlich verzockt zu haben.
Ja, also das ist ja schon seit längerem ein Thema, dass er da wohl mit Freiburg quasi versucht hat, da auch so ein bisschen, ja, ich will es jetzt nicht Erpressung nennen, aber sagen wir mal so sehr irgendwie die Karten zu seinen Gunsten zu legen. Und Freiburg hat sich das ja nicht gefallen lassen. Ich meine, die haben ja dann einen Alternativtorhüter verpflichtet. Aber sein Berater oder seine Beraterfirma hat es ja dann nicht geschafft, über die letzten Monate, wo das eigentlich schon in diese Richtung ging, da jetzt irgendwie einen Transfer an Land zu ziehen. Und du kannst mir eigentlich nicht erzählen, dass du für einen Torhüter wie Artobolo nicht irgendwie in Deutschland oder im Ausland irgendwie eine Alternative oder einen Verein gefunden hättest. Also fände ich jetzt auch schon ein bisschen merkwürdig, wobei man jetzt auch nicht weiß, was dann vielleicht auch die Gehaltsvorstellungen des Spielers waren oder sind. Also das spielt ja dann mit Sicherheit auch nochmal einen Punkt. Aber ja, ansonsten würde ich ja zustimmen, klingt das so ein bisschen sehr nach, man hat sich so ein bisschen überschätzt an der Stelle.
Aber das klingt ja danach, als sei Artobolo Wechsel zur Eintracht nicht unwahrscheinlich.
Naja, also ich glaube schon, dass meine persönliche Einschätzung, ohne mit den Parteien gesprochen zu haben und ohne zu wissen, was Markus Krösche da auf seinem Zettel stehen hat, ich glaube schon, dass sowohl von Eintracht-Seite da ein Interesse da ist und von seiner Seite auch. Ich könnte mir aber auch, ne, das würde auch so ein bisschen auf das deuten und auch das, was ich gerade gesagt habe, dass da auch gewisse Ansprüche im Raum stehen, wo du dir halt dann auch sehr genau überlegen musst, wenn du schon so Spieler wie einen Skiri und wie einen Wahi hast, die wahrscheinlich auch schon einfach wahnsinnig hohe Gehälter bekommen, ob du dir nochmal so jemanden mit einem hohen Gehalt da hinsetzen kannst. Und dann hast du ja auch immer noch einen Cetera und einen Santos da, die du ja auch erstmal noch irgendwie wieder loswerden musst.
Das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Jetzt mal gesetzt den Fall, dass Artobolo kommt. Wen gibst du denn ab? Cetera oder Santos?
Auf jeden Fall Cetera. Und das scheint auch schon relativ sicher zu sein. Ja. Mit Leeds United ist auch tatsächlich der sinnvolle Wechsel, weil der fast 4 Millionen Euro Gehalt bei uns kassiert.
Ja.
Das ist also der Bestverdiener. Das war diese Situation, die wir uns selbst geschaffen haben. Dieser kurzfristige Wechsel noch war ja, glaube ich, eigentlich als Bremer Nummer 1 in die Runde gegangen. Dann haben wir da noch, das hast du im Endeffekt rausgekauft, ihn angelockt. Man scheint das jetzt alles hier, war ja eher auch mehr oder weniger diese ganze Torwartposition ist ja irgendwie ein großes Missverständnis, hat man das Gefühl. Da ist aber mit einem Santos, er hat noch Potenzial, er kostet immer noch wenig. Ich glaube, der ist trotz Gehaltserhöhungen ist der immer noch bei 1, irgendwas Millionen, was irgendwo noch im Rahmen ist. Aber weil wir drüber gesprochen haben, Artobolo, ich denke schon, dass da definitiv ein großer Kontakt ist und du jetzt schaust, kriege ich Cetera und wird dieser Deal, kann der eingetütet werden, kann ich mir schon vorstellen, dass wir ihn bei uns sehen. Wäre eine coole Sache, ich fände es auch auf jeden Fall einen sinnvollen Wechsel, aber wenn dann auch in dieser Richtung, also es macht jetzt keinen Sinn, Santos wegzuschicken und dafür Artobolo zu holen, weil da hast du 10 Millionen allein an Gehältern für die Torwartposition, das machst du eigentlich nicht als Eintracht Frankfurt.
Ich glaube aber auch nicht, dass Cetera dann unter dieser Situation dann bleiben würde von sich aus, weil jetzt mal angenommen, du gibst einen Santos ab, du holst dafür einen Artobolo, dann ist eigentlich doch 200% klar, dass Cetera wirklich nur die Nummer 2 ist. Und ich weiß nicht, ob das die Position ist, die er für sich im Kopf hat.
Ich glaube, das ist aber auch, glaube ich, bei Leeds United nur gehandelt. Also wenn ich es richtig gelesen hatte, soll er da auch tatsächlich Nummer 2 als Torwart werden. Aber wird wahrscheinlich nochmal mehr Geld kassieren.
Ja, gut, das ist dann natürlich auch nochmal so ein Aspekt, was ja dann auch Ja, er war ja dann eigentlich auch als Nummer zwei dann wieder zu uns gekommen, was sich da, wie du ja gerade richtig sagst, dann auch über diese Gehaltsthematik dann irgendwie gelöst hat. Aber zumindest bei uns mit Richtung Blick Ende der letzten Saison hatte er ja schon eigentlich relativ deutlich den Wunsch geäußert oder seine Vorstellung geäußert, dass er eigentlich eher die Nummer eins ist. Ich glaube, den.
Fragen wir aber doch erstmal Patricia noch, bevor wir es zu sehr.
Das ist ein wichtiger,
Informationen
Punkt.
Oder eine Meinung zumindest.
Also. Meinung auf jeden Fall.
Ja, ich wollte gerade sagen, ihr habt aber ja schon viel gesagt. Ja, ich denke, du solltest es machen, wenn du es hinbekommst finanziell. Aber wenn Atubolu kommt, sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, dass das dann die Nummer eins ist. Schon alleine die Kostenfrage, also wie viel Geld du dann für den ausgeben musst, wahrscheinlich. Das wird halt nicht so ein Ding sein, dass man sagt, ja, den setzen wir jetzt auf die Bank, außer es passiert irgendwas ganz Verrücktes. Ich glaube, das wäre dann schon die klare Nummer eins. Dann wäre die Hierarchie aber vielleicht auch mal geklärt. Wäre jetzt auch nicht so schlecht, weil dieses Hin und Her ist es, glaube ich, für keinen. Ich glaube auch nicht, dass das Kawa Santos geholfen hat, ehrlich gesagt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich da Möglichkeiten ergeben, einfach weil, da gehe ich mit Alex, die sich, glaube ich, komplett verzockt haben, also Atubolu und sein Berater. Deswegen ja auch logischerweise da eine Trennung. Ich glaube, dass das hinten raus dann, du willst ja als Verein, als Freiburg jetzt diesen Torhüter loswerden. Die haben ja auch schon mit Backhaus einen Nachfolger geholt. Also die werden ihn nicht halten wollen und können. Nee. Und Atubolu hat ja auch schon klar signalisiert, er möchte weg. Ich habe jetzt gelesen, es gibt ja zwei Modelle. Entweder du kaufst ihn sofort oder irgendwie steht ja auch eine Leihe im Raum, dass der doch noch mal ein Jahr verlängert bei Freiburg, dass du eben diese Leihe machen kannst. Und dann hast du halt eventuell Kaufpflicht oder Kaufoption drin. Hm. Gut, bei einer Kaufpflicht denke ich mir dann auch, ja, kannst auch direkt kaufen dann vielleicht, aber ne, das kann meinetwegen auch Krösche aushandeln, da bekomme ich auch nicht das Gehalt für. Aber deswegen, ich glaube, da können sich schon Möglichkeiten ergeben, die vielleicht nicht mehr ganz so teuer sind, wie sie vielleicht noch vor ein paar Wochen gewesen wären. Ist aber natürlich trotzdem jetzt nicht optimal, dass du kurz vor Schluss des Transferfensters nochmal die Torwartposition aufmachst und da irgendwie Geld reinstecken musst. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das wahrscheinlich sogar sinnvoll, wenn wir mal schauen, wie es aktuell da aussieht. Und es tut mir auch irgendwie leid, aber ich war ja immer lange ein Kawa Santos-Verfechter und bin ich immer noch. Aber ich weiß nicht, ob man ihm da jetzt einen Gefallen tut und ob das so funktioniert, wie es aktuell ist. Und etc., also ne, wie ihr es gesagt habt, wenn Atubolu kommt, muss etc. gehen, schon allein gehaltstechnisch.
Ja.
Und wir hatten ja auch über Skiri noch geredet, da hat ja jetzt Plettenberg wohl geschrieben, dass das klar ist mit Köln. Also der wird die nächsten Tage wahrscheinlich zurück zu Köln gehen. Und dann hätte man den auch schon mal von der Gehaltsliste, das nur am Rande. Deswegen, ja, ich denke, wenn man Atubolu bekommen kann, zu einem einigermaßen zu Konditionen, die man vertreten kann, dann sollte man das wahrscheinlich auch machen.
Also ich finde, der hat sich in Freiburg echt auch gut entwickelt. Ne? Ich finde, das ist nicht nur so eine Notlösung, sondern das ist ein solider Torwart. Ne? Der hat die ersten Spiele, die er für Freiburg gemacht hatte als Nummer eins im Tor, waren auch alles andere als rühmlich. Da sind viele Böcke dabei gewesen, aber der hat sich so stabilisiert.
Aber da hat er auch das Vertrauen bekommen, ne? Also der hat da ja scheinbar Zeit bekommen, sich zu entwickeln. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er patzerfrei ist, aber das ist ja nichts mehr im Vergleich zu, wie es am Anfang war. Und die haben den halt machen lassen und die haben ihm auch das Vertrauen gegeben. Aber das geht in Freiburg wahrscheinlich auch, ja, einfacher als in Frankfurt.
Absolut. Also ich finde auch, dass die Torwartsituation bei uns so verfahren ist, dass dieser radikale Schnitt, zwei Torhüter raus, zwei Torhüter rein, notwendig ist. Also so sehr ich mir auch gewünscht hätte, dass das mit Santos passt und dass das was wird, ich glaube, die Erde ist einfach mittlerweile so verbrannt.
Ja, ja.
Das Thema wird so bei jedem kleinen ja, ich will noch nicht mal sagen Fehler, ne? So, bei jeder kleinen unglücklichen Situation wird dieses Thema wieder aufkommen.
Ja,
und das ist einfach so viel, da tut sich keiner einen Gefallen
mit. Du kriegst da überhaupt keine Ruhe rein. Das haben wir ja im letzten Jahr schon gesehen, oder was heißt im letzten Jahr, in der letzten Saison, haben wir das ja schon gesehen und das ja auch schon gesagt. Da wird jede Aktion, sei sie noch so klein, wird irgendwie fünfmal auf die Goldwaage gelegt und seziert bis zum geht nicht mehr. Nicht mit dem Ziel irgendwie einer objektiven Bewertung, sondern um irgendwas zu finden, wo man da wieder draufhauen kann. Also das ist eine absolut verfahrene Situation. Da kriegst du überhaupt keine Ruhe rein. Und das, selbst wenn du kannst dich jetzt mittlerweile wahrscheinlich als Verein hinstellen und kannst fünfmal sagen, das ist unsere Nummer eins und wir glauben dran und wir lassen den machen, das wird nicht funktionieren.
Nee, tut dem Jungen nicht gut und uns auch nicht. Wir haben genügend Baustellen.
Ich wollte gerade sagen, wir haben noch genügend offene Flanken. Zumindest auf der Position sollte man jetzt halt Ruhe reinbringen und da dann halt wirklich einfach mal Klarheit schaffen, wie Patricia auch gesagt hat, und dann hat man zumindest das Ding jetzt erstmal wieder vom Tisch und dann kann man sich jetzt mal noch um die anderen Baustellen dann hoffentlich kümmern.
Und Radetzky so, was sagt da die Betriebskantine? Ist vom Tisch, ist unwahrscheinlich, nicht, also wäre ja in der Kombi, wäre es ja obergeil.
Ja, Mr. Pokal, ich mein,
kommt zurück.
Ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, dass das Thema war wohl, aber dass es jetzt vom Tisch ist, ich weiß nicht, ob es ganz vom Tisch ist, aber dass er jetzt irgendwie doch lieber in Monaco bleiben würde oder so. Also ich hatte das Gefühl, das hätte sich abgekühlt wieder, aber keine Garantie. Ich habe so viel gelesen in letzter Zeit, das kann auch einfach alles Quatsch sein. Aber mein Gefühl sagt mir, ich habe irgendwo gelesen, dass das schon wieder abgekühlt ist. Was ich sogar ein bisschen verstehen kann aus Radetzkys Sicht, ich glaube, ich würde auch in Monaco oder an der Côte d'Azur weiterleben wollen, wenn ich könnte. und da wahrscheinlich ein einigermaßen lebenswertes Halt bekommen würde, das würde ich ihm nicht mal verübeln, diesen Schritt nicht nochmal zurückzugehen nach Frankfurt, aber auch wenn es hier auch sehr schön ist, natürlich.
Ja, also ich kann das Gerücht gerade sehr schwer einsortieren, wie gesagt, das war im Winter wohl ja auch schon mal ein Diskussionspunkt, man hat es dann nicht gemacht, also ich kann ihn mir mit Sicherheit als Nummer zwei vorstellen, ich glaube aber auch, dass das mit dem aktuellen Gehaltsgefüge oder mit dem aktuellen Gehalt, was er dann bekommt, wahrscheinlich auch nicht funktionieren wird. Also er wird
das
jetzt
sagst
ja auch,
genau das Richtige, René,
der wird ja jetzt genau in Monaco auch nicht für ein Appel und ein Ei spielen, erst recht nicht, nachdem der von Leverkusen dahin gegangen ist.
Ja, aber der ist ja auch schon fast 100, ne? Also der kann doch... Der
Alex,
kann
du bist auch
letzten,
fast 100.
Ich bin schon über 100.
Ja.
Zarte 29.
Aber ja, weiß ich nicht. Also wenn die Option jetzt tatsächlich ist, nochmal irgendwie zu sagen, er macht nochmal ein Jahr in Monaco für das Gehalt, was er da hat und kann irgendwie morgens sein Cappuccino da irgendwie am Meer trinken. Oder er müsste auf ordentlich Gehalt verzichten. Und klar, der würde mit Frankfurt nochmal mit der Vergangenheit, mit der Historie und so weiter nochmal ganz anders gefeiert werden. Aber weiß ich nicht. Also ich sehe da gerade wenig Grund dafür.
Stellt ihr gerade Wetter über Frankfurt oder was? Also, ihr habt ja gar keinen Lokalpatriotismus mehr in euch.
Doch,
was
schon.
Gibt's Geileres, als in Frankfurt zu sein?
Ich würde auch
mit Cappuccino
gern
in Monaco.
Mein Cappuccino morgens am Main trinken, hätte ich auch überhaupt kein Thema.
Siehste.
Aber ich glaube, in den Gefilden, in denen sich ein Lukas Radetzky gerade befindet, da kommst du schlecht gegen an.
We will see.
Ja, wir haben noch 10 Tage. Da kann noch viel passieren.
Ich glaube,
also
wir sind uns alle einig, dass wir unbedingt eigentlich Atubolo haben wollen. Und wenn Radetzky noch dazukommt, da sagt sicherlich hier keiner nein. Ist aber,
ich wäre da schon ein bisschen angezündet.
Absolutes,
ne?
Go.
Also ich glaube, wir sind uns alle auf jeden Fall einig, dass wir diese Torwart-Positionsdiskussion jetzt ein für alle Mal und gerade für diese Saison beenden müssen und da Stabilität reinbringen. Das ist erstmal das, auf das wir uns einigen können. Und Atubolo ist mit Sicherheit der Wunschkandidat und eigentlich auch jemand, wo wenig Gegenwehr da ist. Und ich glaube, es wäre auch nach wie vor so ein gewisses Statement auch für den Verein zu sagen, okay, es hat ein bisschen gedauert und ging irgendwie nicht so ganz ohne Stolpern und so weiter. Aber du hast ja dann schon eigentlich auch jemanden, der meiner Meinung nach auf dieser auch Nationalmannschaftstorwartposition durchaus jemand ist, der da über mittel- oder langfristig dann seinen Platz haben sollte. Also das wäre ja dann auch nochmal so ein Statement, dass du so jemanden bekommst.
Ein kleiner Kommentar noch dazu, ja. René. Ich freue mich schon, wenn in 2 Wochen diese ganze Sache gelaufen ist und wir weiterhin mit Zetterer und Santos im Tor spielen. Und dann möchte ich gerne mit Alexia aufnehmen.
Bitte. Ja, das wäre nämlich tatsächlich auch meine Frage, aber die können wir gerne auf in 2 Wochen vertagen. Was, wenn es denn jetzt dabei bleibt, dass sowohl Santos als auch Zetterer bleiben würde, wie zufrieden seid ihr denn damit und wer wäre für euch denn da die Nummer 1? Ist es Santos oder ist es Zetterer? Alex, willst du vielleicht jetzt schon mal drauf antworten?
Also wenn das passiert, ne, dann werde ich mich in 2 Wochen auch schon wieder, da werde ich mir auch die Dreckbrühe wieder schön babbeln, damit ich irgendwie mental durch die Saison durchkomme. Aber wenn...
Ja.
Augen zu und durch und Santos. Da hast du wenigstens noch die Hoffnung, dass da ein Potenzial schlummert und mit ein bisschen Beständigkeit und gestärktem Rücken da wirklich was Geiles draus wird.
Ja.
Morgen im Pokal spielt er ja, ne?
Das war zumindest die Aussage von Hütter in der Pressekonferenz. Auf die Frage, wer spielt denn, hat er nur Santos gesagt und das war es, gar nicht großartig irgendwie ausgeführt. Das war eine sehr knappe und präzise Antwort. Ja, also der wird da auf jeden Fall zwischen den Pfosten stehen. Auf welchen Positionen seht ihr denn noch den größten Nachholbedarf? Dennis.
Ich glaube vorhin, ich weiß gar nicht, war mal nicht Patricia, die es schon mal aufgezählt hat. Also in der Abwehr, das kannst du so nicht eine Saison durchhalten, egal ob du um Europa spielen willst oder einfach nur nicht im Endeffekt dann in dem letzten Drittel rumzugurken, musst du nochmal verpflichten. Ne? Da, wenn sich ein Leistungsträger verletzt oder auch ein Ich mag Robin Koch wirklich gerne, aber er hat in der letzten Saison auch wirklich viel Schatten gehabt. Also da war nicht nur Licht. Und dementsprechend tut es ihm sicherlich auch mal gut, wenn er sich mal eine Pause auch gönnen darf. Das bedeutet, ich sehe in der Abwehr definitiv noch Nachholbedarf. Auf der 6, jetzt haben wir ja vorhin mitbekommen, Skiri-Wechsel ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass das jetzt nach Köln geklappt hat. Ich finde, du hast die Vakanz auf der 6er-Position dadurch dann wieder nochmal deutlich herausgestrichen. Ich weiß nicht, ob ihr sagt, nein, Højlund, Larsson und ja, wer kann noch auf der 6 spielen? Müsste man gucken.
Du hast ja, also Onyedika, den du ja verpflichtet hast als Sechser. Du hast einen Aseko, der eigentlich defensives Mittelfeld ist, der ist aber verletzt und der
verletzt
ist auch,
noch, ne? Genau.
Auch erst 20. Dann hättest du noch einen Larsson, einen Højlund, ein Chaby und ein Götze, je nachdem, wie du das halt sehen willst, wovon aber sehr viele von den aufgezählten Spielern für mich nicht so dieses klassische
Sechsen.
Genau, sondern eher halt so, ne, Achter, vielleicht auch ein bisschen weiter höher stehend. Und das hatten wir in der letzten Saison ja auch zu oft, diese Variante mit irgendwie Larsson und Højlund oder auch Højlund und Chaby und so weiter, die dann halt irgendwie als tiefe Sechser da agieren. Weiß ich nicht, ob das auch
hat
so
hat uns das gefallen? Eigentlich nicht. Nee. Wir haben immer gerufen, wir brauchen mal einen richtigen Sechser da hinten und Skiri konnte es nicht erfüllen. Das heißt, jetzt hast du einen Skiri weg, jetzt musst du eigentlich mal jemanden als Ersatz und ich weiß nicht, du hast ja gesagt, mit unserem neuen, den Namen kann ich mir nie merken.
Onyedika,
ob er das so erfüllen kann. Ich hoffe es natürlich, aber ja, also, schwierig.
Ich glaube schon, dass er das über kurz oder lang kann. Ich meine, der ist Mitte 20, der hat in Brügge auch viel schon Erfahrungen gesammelt und so weiter. Aber ne, der kommt halt jetzt auch neu in die Mannschaft. Der muss ja auch erstmal irgendwie ankommen. Ich meine, das würde jetzt auch für jemand anderen gelten, den du verpflichtest. Aber du musst dem ja auch generell ein bisschen Zeit irgendwie geben. Und wenn du dann auch mal da die Möglichkeit hast, vielleicht auch mal einen anderen Sechser spielen zu lassen, wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt.
Ist halt wahrscheinlich kein Geld wieder da, um noch einen zu verpflichten.
Das ist die andere Thema.
Ja. Ansonsten Sturm. ich bin gespannt, wer uns hier noch verlässt, haben wir ja schon drüber gesprochen, wenn Ngankam und Wahi gehen. Burkhardt, Ebnu Talib, super, super Granaten vorne. Ping-Pong kann ich gar nicht einschätzen. Er ist ja auch, glaube ich, erst 18, ne? Ich
meine, ja.
Also wäre halt wieder die Frage, was lässt auch Adi Hütter spielen? Das kannst du natürlich, wenn du hier direkt dann eigentlich hast, nimmst du dir da die Option, mit zwei Stürmern von Beginn an zu spielen, weil kannst ja gar nichts mehr nachlegen.
Ja.
Dann müsste eigentlich mindestens noch ein Stürmer her.
Auf jeden Meine Fall, Mama. Ne? Also zumal ne, Burkhardt immer verletzungsanfällig war, genau. Ebnu Talib, so sehr ich ihn feier, also richtig ist er uns auch noch alles schuldig geblieben, ne? Also das ist auch noch eine leichte Wundertüte. Also ich will ihn nicht kritisieren, ne? Also ich will nur sagen, man kann noch nicht zu 100% vorhersagen, was man in ihm diese Saison haben wird. Von daher kannst du eigentlich sowohl vorne, Mitte, hinten nochmal nachlegen. Müssen das jedes Mal Hammertransfers sein? Weiß ich gar nicht. Aber eine Verstärkung brauchst du in allen drei Teilen.
Ja, auf jeden Fall für die Breite, ne? Also was die Abwehr angeht, würde ich sagen. Also mein Wunsch wäre auch, dass für die Offensive noch jemand kommt. Irgendwie vielleicht, wenn man das Geld hat, Kalimuendo doch noch mal an die Eintracht binden. Das würde mir gut gefallen, auf jeden Fall. Natürlich, man hat noch einen Usun und man hat auch noch einen Knauf und so weiter und so fort. Aber Usun ist ja halt auch kein Stürmer-Stürmer. Der spielt ja dann so ein bisschen die Reihe dahinter.
Ja.
Und dann brauchst du ja trotzdem noch Leute davor. Und deswegen, also perfekt, meine Wunschlösung wäre, wenn man Kalimuendo noch zurückbekommt. Das wäre perfekt. Und dann natürlich die Abwehr, weil ihr habt es ja aufgezählt. Die Innenverteidigung stellt sich ja dann schon fast von selbst. Du hast Koch. Du hast Theat noch, falls der nicht auch geht, weil der ja eigentlich gehen soll. Dann hast du noch Collins, der aktuell noch verletzt ist. Ottavio, wo man noch nicht weiß, wie weit ist der und schafft der es dann? Also ist das dann schon für die Bundesliga stabil genug? Ja, gut. Und dann bräuchtest du so oder so. Koch kann ja auch immer mal ausfallen, Gelbsperre, Verletzung und so weiter. Du brauchst auf jeden Fall noch jemanden. Und ich finde aber auch auf den Außenverteidigerpositionen ist es jetzt auch nicht so geil, ne? Du hast halt einen Elias Baum. Du hast einen Kosugi. Bei Kosugi weißt du noch nicht, ob der körperlich in der Lage ist, wirklich in der Bundesliga zu bestehen. Das bleibt noch zu beweisen. Ist mir auch persönlich noch zu früh, das zu bewerten. Aber so die ersten Eindrücke sind, der braucht halt noch ein bisschen Zeit und das wäre auch vollkommen normal und okay. Aber dann bräuchtest du halt noch jemanden, den du ihm vor die Nase setzen kannst, dass er sich dann dahinter entwickeln kann. Elias Baum auch verletzungsanfällig gewesen, muss man auch mal ehrlich sein. Und war jetzt auch eher Ergänzungsspieler beziehungsweise verliehen. Dann kam er zurück, dann hat er so einzelne Minuten bekommen, dann hat er sich dummerweise wieder verletzt. Und ich würde es ihm gönnen, wenn er sich jetzt entwickelt und dann auch Stammkraft wird. Aber auch da, du brauchst halt immer mal jemanden dahinter. Dann hast du noch einen Nkunku. Ja, und dann kann man noch sagen, ich glaube, Ottavio hat als Nebenposition Außenverteidiger. Collins kann das auch als Nebenposition. Aber das ist ja jetzt nicht die 1A-Lösung, dann wenn das deren Nebenpositionen sind. Deswegen, ich weiß nicht, also Verteidigung generell. Ich würde mir wünschen, entweder ein Spieler, der beides kann. Oder ja, am besten zwei Spieler, ne? Ein Innenverteidiger, ein Außenverteidiger und im Optimalfall vorne noch Kalimuendo. Und ich glaube, dann sind wir eigentlich good to go. Aber aktuell, also ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, weil das schon sehr auf Kante genäht ist. Auch wenn ich trotzdem finde, dass es in Ordnung ist, wenn man den Kader verschlankt, weil wir haben ja auch keine Dreifachbelastung mehr. Also es ist kein Europa diese Saison.
Ja.
Es muss nicht so viel rotiert werden. Du hast nicht so viel Abnutzung über die Saison gesehen, deswegen ist das schon völlig okay, wenn da weniger Optionen, du brauchst nicht für jede Position irgendwie drei Spieler, aber so für diese harten Positionen wie Innenverteidigung oder auch Sturm, da musst du halt gucken, dass du, wenn dir einer ausfällt, dass du nicht auf einmal dann Jugendspieler aufstellen musst oder so. Und das ist ja, lass einen verletzen, einer eine Gelbsperre haben, dann wird es halt wirklich dann schon eng.
Ja, ich wollte gerade sagen, mich wundert, dass keiner was zum Thema Außenverteidiger sagt, aber glücklicherweise kam dann Patricia noch um die Ecke. Mir ist das tatsächlich auch zu dünn besetzt, weil zumindest mal, wenn man jetzt so auf, wer hat Außenverteidiger als Primärposition irgendwie gelistet, dann hast du auf der Linksverteidigerposition einen Kosugi und einen Nils Nkunku und ich glaube, Nkunku ist auch so ein bisschen Streichkandidat. Und auf der Rechtsverteidigerposition hast du Elias Baum und Timmy Gentler. Also, nichts gegen Timmy Chandler, aber ich weiß nicht, irgendwie 10 Spieltage mit Chandler als Rechtsverteidiger, weiß ich nicht. Und wenn dann nachher wieder Doan als Rechtsverteidiger da spielen muss, dann wissen wir zumindest mal, dass Basti durch die Decke gehen wird, wenn das passiert. Also da muss man sich auch nochmal was überlegen.
Wichtig ist, ihr sagt es ja, das Problem ist, ich habe nur keine Lust, dass wir Transfers tätigen, die irgendwie passen, aber uns einfach den Kader zwar breit machen, aber überhaupt nicht helfen.
Ja.
Ne, das sind so diese Alibi-Transfers, das hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit öfter mal, dass du gedacht hast, aktuell, ich habe geguckt, wir haben aktuell 30 Spieler im Kader.
Ja.
Wir haben jetzt schon durchgegangen und den würde ich eigentlich ungern sehen, den würde ich auch ungern sehen, da sehen wir schon wieder, erstens, natürlich junge Spieler kriegen auch dann gar keine oder noch weniger Spielzeit, um sich entwickeln zu können.
Das ist korrekt.
Das heißt, da müssen wir natürlich auch schauen, wem trauen wir es zu und beißen wir eventuell auch in der Saison jetzt wirklich mal in die Zitrone und gucken, dass wir wirklich denen Entwicklungszeit geben. Und auf der anderen Seite, wenn ich jemanden da hinsetze, dann muss er auch wirklich liefern können, muss im Endeffekt, und das kostet Geld. Und wenn wenn ich jetzt alle abrechne, was ich hier gehört habe, und ich schlage in die gleiche Kerbe wie ihr, nicht falsch verstehen, ich sehe das auch so, aber das sehe ich als absolut unrealistisch, dass wir so viele Transfers in diesen 11 Tagen noch tätigen, die wirklich mit Qualität besser als das, was wir momentan im Kader haben, und das muss es eigentlich ja sein, damit es uns weiterhilft.
Musst halt hoffen, dass es irgendwie was gibt, irgendwie einen jungen Spieler, der noch entwicklungsfähig ist, du musst halt auch Glück haben, ne, der so eine rasante Entwicklung hinlegt. Also den, wo du eigentlich erwartest, boah, der braucht ein bisschen, aber dann schneller einschlägt, als man gedacht hätte. Also, das hatten wir in den vergangenen Jahren immer mal.
Ja.
Und sowas brauchst du halt. Also darauf baut das auch so ein bisschen auf, ehrlich gesagt. Zumal, wenn wir jetzt bedenken, wenn man noch einen Atobolu holt, das wird jetzt nicht günstig. Da geht ja auch schon viel Geld drauf. Ja, ich sehe den finanziellen Aspekt und es ist ja auch jetzt alles Wunschdenken, beziehungsweise es ist ja da, wo wir jetzt noch Lücken sehen. Ob man das alles auch so besetzt bekommt, ist eine andere Geschichte. Ich glaube, manchmal muss man da auch so in das Potenzial vertrauen vielleicht bei einigen Spielern, weil das anders nicht finanzierbar ist. Also du wirst nicht für jede Position, wo jetzt vielleicht noch eine Lücke ist, einen Spieler bekommen, der schon einigermaßen fertig ist und sofort weiterhelfen kann, ohne irgendwelche Abstriche. Das war auch früher ja nicht möglich und das wird auch jetzt nicht möglich sein.
Aber ihr habt es vorhin schon angesprochen, die Kreativität bei den Transfers, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass du Atubolo erst ausleihen kannst, um im Endeffekt diese Belastung der hohen Transfersumme ein bisschen zumindest aufteilen zu können auf dieses Jahr und dann wahrscheinlich im nächsten Jahr oder sogar noch länger. Ich weiß nicht, was genau geplant ist. Glaube ich, diese finanzielle Kreativität, vielleicht klappt das ja auch bei anderen Spielern noch oder dass du auch noch welche ein bisschen von der Liste bekommst und auch sagst, klar, momentan sagen wir, die müssen eigentlich alle verkauft werden, weil sie ewig schon da sind. Da müssen wir fast froh sein, wenn wir die einfach von der Gehaltsliste weg haben und vielleicht im Gegenzug jemanden auch ausleihen mit Kaufoptionen oder Kaufpflichten, wie auch immer das dann ausgestaltet ist. Ich glaube, das sieht für uns erstmal so, warum kaufst du da nicht gleich? Auf der anderen Seite kann uns das, glaube ich, auch so eine Möglichkeit eröffnen, andere Spieler nochmal hier den Kader wirklich in die Tiefe ein bisschen zu verbessern und dann auch nächste Saison wettbewerbsfähig zu sein, um oben angreifen zu können. Ich glaube nicht, dass wir mit dem Kader, selbst wenn es jetzt so bleiben würde, glaube ich nicht, dass wir ganz unten gegen den Abstieg sofort spielen. Aber sind wir uns alle einig, das kann, und das hat René vorhin auch schon in einem seiner Statements gesagt, kann eigentlich nicht der Anspruch sein, sondern du musst eigentlich schauen, dass du schon wieder oben versuchst, die Plätze im ersten Drittel anzugreifen. Und dafür müssen wir definitiv noch nachlegen.
So mehr ich euch zuhöre, umso mehr komme ich zu dem Entschluss, dass ich noch was auf der Torwartposition tun wird und vielleicht noch irgendwie, Skiri in Abgang und vielleicht schafft man sich noch irgendwie mit Nizza zu einigen für Wahi, aber das war's dann unterm Strich auch schon. Das wäre jetzt so meine Prognose für die kommenden 10 Tage. Passiert.
Das wäre krass. Nee.
Also ich bin fest davon überzeugt, dass noch mehr passiert. Also ich glaube, das, was du gerade genannt hast, passiert noch. Wir kriegen auf jeden Fall noch jemanden in der Verteidigung. Da bin ich mir sicher, den Fehler macht der Eintracht nicht nochmal.
Ja,
da gab es die nach der Rückrunde der Schande glaube ich fester dran, dass niemand in diesem Verein diesen Fehler nochmal begeht. Ja. Und was Patricia gesagt hat, ne, Kali Mwendo, wäre schon geil. Also das wären meine, was du gesagt hast, ne, Torwart, Skiri weg, Wahi weg, vielleicht auch noch bei Nkunku irgendwie. Ja, also und die, dann noch jemand in der Verteidigung. Die,
diese Wahi-Nummer, wenn das so alles stimmt, was man so liest, dass man ja eigentlich Angebote irgendwie hatte, über 20 Millionen, also man hätte ihn quasi ohne großartigen Verlust, zumindest was Ablöse angeht, verkaufen können, aber es ging da nicht, weil er da nicht hin wollte, sondern er wieder nach Nizza will, die aber nicht bereit sind, so viel zu bezahlen, das ist dann, wäre dann auch schon wieder so ein dickes Ei, was man sich da ins Nest gelegt hat. Ärgert mich auch so ein bisschen.
Aber das verstehe ich. Ich würde auch gerne nach Nizza. Ist eine meiner Lieblingsstädte.
Ja, ich würde auch gerne dahin. Ich würde auch gerne so vieles, aber am Ende des Tages ja. Ist es halt für den Verein, und das ist ja erstmal so unser Primärblick auch, ja, ist es halt stimmt. Einfach doof.
Ja, ich kann es auch daran erinnern. Sie haben es ja schon mal gesagt, Cappuccino am Main ist doch auch schön, Leute.
So.
Ja. So. Oder so ein
Sendungstitel auf jeden Fall.
So ein morgens, so ein sauer gespritzten zum Frühstück hat auch was.
Ja, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall noch passieren. Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch Abgänge. Und ja. Wie Alex gesagt hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Defensive nichts mehr passiert. Zumal es ja da auch die meisten Gerüchte gibt. Also ich lese ja, irgendwie ständig von Thilo Kehrer oder jetzt heute erst einen von Stade Rennes, hier Brassier, glaube ich. Ja. Genau. Du liest ja immer mal wieder von Verteidigern, die mit der Eintracht in Verbindung gebracht werden. Deswegen wird da schon sicherlich mit Hochdruck dran gearbeitet werden. Und eins davon wird schon klappen. Also da gehe ich stark von aus, weil wir haben es jetzt schon lange genug besprochen. Das ist sonst, glaube ich, wirklich einfach zu eng. Und da wird sich auch keiner was vormachen. Da muss auch was passieren.
Ich bin sehr gespannt, auf was es dann am Ende hinausläuft. Ja, neben neuen Spielern gibt es natürlich auch neue Bekleidung, ja, weil in jeder Saison muss natürlich auch in neuer Kleidung gespielt werden. Was ist denn so euer Eindruck zu den neuen Kits? Wir haben ja jetzt mittlerweile alle drei veröffentlicht oder alle drei verfügbar. Das neue Heimtrikot, das neue Auswärtstrikot und das neue Ausweichtrikot. Ich fange jetzt mal mit dir an, Dennis. Was ist denn so dein Eindruck von den Trikots und hast du vielleicht auch schon bei irgendwas zugeschlagen?
Ja, tatsächlich habe ich es zwar hier noch nicht liegen, aber bestellt und in der großen Bestellung, deshalb liegt es noch bei einem Kumpel, das Sondertrikot, also das weiße, ne?
Mit, das Auswärtstrikot.
Auswärtstrikot, genau, danke. Das habe ich tatsächlich und der Junior wollte unbedingt das aktuelle Heimtrikot haben. Also mal wieder einiges an Geld investiert. Vom Geschmack her, ich muss sagen, mich irritiert das Design. Da kann man, ne, das ist jetzt nicht, dass ich sage, wow, da war aber hier die Designabteilung wieder so kreativ. Es ist im Endeffekt für mich eine solide Nummer. Ein weißes Trikot ist zum Weggehen immer ein bisschen schwierig. Da sieht man die Flecken immer so drauf. Also nicht unbedingt optimal. Tatsächlich eher so dieser Mix aus, man kann doch sehr durchschauen. Die Stoffqualität ist so ein bisschen das, was ich eher so ein bisschen ungewöhnlich für mich. Ich hatte es mal anprobiert gehabt, was ich eher ungewöhnlich fand, aber du hast gesehen, ich habe es trotzdem gekauft, also es scheint mir nicht so schlecht gefallen zu haben. Mhm. Zu dem Ausweichtrikot, das ist dieses Bembel-Trikot,
das
ne?
Das ist das Bembel-Trikot, ja.
Tatsächlich habe ich das noch nicht live richtig gesehen. Weiß gar nicht, ob man schon live gucken konnte. Wahrscheinlich schon, wenn du sagst, es ist schon in den Läden und so weiter.
Ja, kannst auch schon bestellen, ja.
Kannst schon bestellen. Mhm. Also ich sag mal so, ich hatte damals auch das Gerippte, dieses ne, das hatte ich mir auch geholt gehabt, weil es immer mal ganz cool ist, mal was zu haben, was sonst nicht so klassisch ist. Aber ich muss es erst in live gesehen haben, um mir wirklich da ein endgültiges Bild von machen zu können. Mhm. Also dementsprechend, ich muss sagen, von der Partnerschaft mit Adidas habe ich ein bisschen mehr, wie soll ich das nennen, Kreativität erhofft. Das ist jetzt ja nicht so gewesen, dass ich sage, wow, hier ist ja alles ganz neu und anders. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich jetzt nicht mega schlecht. Also, und wenn ich was bestellt habe, da sieht man, haben sie doch zumindest mal einen gewissen Status abgerufen und mich überzeugt.
Okay. Patricia?
Ich habe einen großen Kritikpunkt und den setze ich ans Ende, um es hier spannend zu halten.
Oha.
Aber ich gehe es mal von oben nach unten durch. Das Heimtrikot, da war ich am Anfang skeptisch, dieses Barcode-Ding so ein bisschen. Ja. Je öfter ich es sehe und je öfter ich es getragen sehe, finde ich es aber eigentlich vollkommen okay. Ist jetzt keins, was ich mir persönlich unbedingt kaufen muss, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob ich so rocken würde, aber ich finde es in Ordnung. Das Auswärtstrikot, ich gehe mit dem Hype mit, ich finde es schön. Es ist natürlich sehr, sehr schlicht, aber ich mag schlichte Trikots. Ich finde den Retro-Adler drauf cool. Ich mag das einfach sehr gerne. Natürlich ist es einfach schwarz-weiß. Aber sehr clean, sehr schön. Das habe ich mir tatsächlich auch schon gekauft. Natürlich liegt hier schon rum, ist sogar schon getragen worden. Ja, das finde ich sehr schön. Das Bamble-Trikot, muss ich sagen, hat mich überrascht, weil ich habe es schlimmer erwartet. Also es gab ja immer schon so ein bisschen Leaks und was da kommen wird. Und als es dann rauskam, ich finde es gar nicht so hässlich. Ich dachte, es wird hässlicher. Was mich da so ein bisschen stört, sind oben auf den Schultern die schwarzen Adidas-Streifen. Irgendwie mit dem Blau und dem Weiß. Das ist ein bisschen too much. Und ich finde die Logos in der Mitte so untereinander, die sind alle, also das Adidas-Logo, das Eintracht-Logo und dann noch Indeed drunter. Es ist mir alles ein bisschen zu groß. Wenn man das so ein bisschen kleiner hätte skalieren können, wäre, glaube ich, cool gewesen. Aber ansonsten finde ich das, da bin ich noch am Überlegen, vielleicht, wenn das mal so reduziert ist oder so. Ich muss auch mal live, ich habe es live auch noch nicht gesehen, müsste es mir auch noch mal anschauen, könnte ich es mir vorstellen, weil es auch mal was anderes ist. Und ich finde es eigentlich cooler, als ich gedacht habe. Und meine große Kritik ist, dass jeder Langarm-Trikots hat, nur die Eintracht nicht. Und ich weiß nicht, was es soll. Adidas an dieser Stelle ist eine absolute Frechheit. Jeder, der Adidas hat, hat Langarm-Trikots. Oder Eintracht Frankfurt, vielleicht haben die es auch abgelehnt. Ist ich weiß so? Es nicht. Ich finde das, ja, die allermeisten haben das sogar nicht Adidas-Kunden, was heißt nicht Adidas-Ausrüster, was auch immer, haben Langarm-Trikots, ganz viele Vereine, und ich finde das so schön und ich hätte so gern Langarm-Trikot, vor allem das Weiße in Langarm. Stellt euch vor, diese schwarzen Streifen wären über die ganzen Arme bis unten gegangen.
Ja, das wäre
absolut cool gewesen.
Ja, ja.
Ja, und deswegen ist das meine ganz, ganz große Kritik. Ich möchte bitte ein Langarm-Trikot haben. Ich habe sogar bitte gesagt.
Das passiert nicht oft. Das Patricia bitte.
Das passiert wirklich nicht oft. Ja, absolut unhöflich immer sonst.
Und Torwart-Trikot wäre jetzt keine Alternative für dich, weil ich finde das blaue Torwart-Trikot tatsächlich auch sehr schick.
Ja, das stimmt. Das blaue fand ich, glaube ich, auch ganz cool. Ja.
Ja, aber Torwart-Trikot ist ja keine, also da hast du ja dann auch noch die Polster in den Armen, so. Also
weiß ich gar nicht, ob das bei denen, ich könnte nachgucken, es hängt, also nicht für mich, sondern für den Sohn, es hängt nebenan auf der Wäscheleine. Weil der Junior.
Hat der Kidsgrößen oder hat er Erwachsenengrößen?
Der ist einen halben Kopf größer als ich.
Gott, wann ist das denn passiert?
Das weiß ich auch nicht. Nee, der hat die normale Größe. Ich könnte es nachgucken.
Dennis.
Das war die Revanche für den Anfang.
Ja.
Die nette Begrüße.
Ich weiß gar nicht, ob in den Trikots, die du so kaufen kannst, dann tatsächlich die Polster da drin sind.
Also früher war es das mal.
Ja. Okay. Ja, okay. Ich würde Langarm-Trikots tatsächlich auch feiern. Ich kann's kurz machen. Bei mir, das mit dem Heimtrikot ging es mir ähnlich wie dir, Patricia. Ich habe mich damit angefreundet. Ich glaube, es wird kein Trikot, was ich kaufen würde. Ich kann aber damit leben, in Anführungszeichen, dass das unser Heimtrikot ist. Also ich habe da schon Schlimmeres gesehen. Das Auswärtstrikot war für mich ein absoluter Instant-Buy. Ich habe es direkt gekauft. Ich hatte es in der Vorbesprechung schon gesagt, ich habe den Fehler gemacht und habe diesen Kaufprozess gestartet, während mein Sohn neben mir auf der Couch saß, was dazu geführt hat, dass wir einen mittleren dreistelligen Betrag in diesem Fanshop versenkt haben, weil wir dann noch andere Retro-Sachen entdeckt haben, die dann auch noch gekauft werden mussten. Also das war auf jeden Fall ein Instant-Buy. Ich habe mich im Nachhinein geärgert, dass ich es ohne Beflockung gekauft habe, weil ich dann doch tatsächlich auch nochmal die Beflockung auf der Rückseite extrem schick finde. Also ich befürchte, da werde ich nochmal ein zweites kaufen müssen. Vielleicht warte ich
wer
auch da.
Wäre es geworden? Oder wer würde es werden?
Meine Tendenz geht gerade sehr Richtung Ebnu Talib.
Okay.
Das ist ein sehr beliebter Flock, ist mir aufgefallen. Allerdings, das haben ganz viele als Favoriten. Ich habe mein Weißes auch noch nicht beflockt. Ich habe mir die Option offen gelassen, mal in die Saison reinzuschauen,
und
wie man sich dann so fühlt und wer dann noch da ist und wie es so läuft. Und ich hätte auch gern einen Flock, weil ich finde tatsächlich die Beflockung auch sehr, sehr schön. Ja. Aber das kann man ja im Fanshop auch noch easy nachflocken lassen. Deswegen lasse ich mir die Option einfach mal offen.
Ja. Ich kann spoilern, mein Sohn hat einfach das durchgezogen, was er seit Jahren jetzt mittlerweile durchzieht und hat einfach einen Mario-Götze-Flock hinten draufgenommen, wie seit 3 Jahren auf alle Trikots.
Treu auf jeden Fall.
Treu auf jeden Fall, ja. Und bei dem Ausweichtrikot muss ich sagen, ich habe, bevor ich das finale Bild gesehen habe, dieses Video gesehen, was sie auf Insta auch gepostet hatten und ich glaube auf YouTube lief es auch. Das hat mich schon sehr überzeugt. Das war für mich fast schon so ein Instant-Buy auch. Ich hatte es schon im Warenkorb und habe mir dann gedacht so, bei meiner Körperform, ich probiere es vielleicht nochmal irgendwie an, weil das könnte ansonsten auch einfach sehr blöd aussehen. Ja, also bei mir könnte es tatsächlich sehr, sehr bämbelartig aussehen. Also ich weiß nicht, ob das so ein von Form und Farbe so etwas für den allgemeinen Fußballfan ist. Ich finde es aber nach wie vor sehr schick und ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was ich, wenn es im Angebot ist, so Richtung Ende der Saison mitnehmen würde.
Jetzt das waren jetzt aber üble Disse eigentlich gegen dich, René. Nicht, dass hier jemand das falsch versteht. Wir lieben uns ja alle.
Ich bin halt einfach klein.
Die Kindergröße.
Ich bin halt einfach klein und fett. Das ist halt einfach so. Ich bin halt einfach klein und fett. Das ist so. Und dann ist so ein Bembel-Trikot, ich weiß nicht.
Völliger Quatsch. Warte mal. Hätte bestimmt
Mobbing,
gut gestanden,
Mobbing direkt ins Gesicht gesagt oder über den Äther ist ja völlig in Ordnung. Ja, ne? das ist ja nicht, wir kommentieren das ja nicht hinterher anonym unter unseren eigenen Podcast.
Ich wollte gerade sagen, wir kennen uns ja und wir wissen ja, wie das einzuschätzen ist. Ich sehe jetzt auch gerade erst bei dem Ausweichtrikot, dass da noch so ein kleiner Bembel im Kragen oben drin ist. Oh, das macht es natürlich jetzt noch irgendwie viel besser. Ah, ich muss von der Seite runter. Während ich hier versuche wegzuklicken, kann Alex mal ihre Meinung zu den Trikots preisgeben und dann gucken wir mal im Nachhinein, wie viele Kommentare das vielleicht gezündet hat, Alex.
Ich wollte gerade sagen, bitte wirf mich dieser Internetgemeinde zum Fraß vor.
Ja, sehr gerne.
Ja. Ich fange mal andersrum an. Das Bembel-Trikot finde ich gut. Ist was anderes, ist außergewöhnlich, hat sowas Heimatverbundenes, ist gut geworden. Da gleiche Kritik wie auch beim Heimtrikot, das Adidas-Logo ist einfach viel zu groß auf beiden Trikots. Auf dem Bembel-Trikot ist es zu groß, auf dem Heimtrikot ist es auch zu groß. Ich finde diesen Barcode-Style finde ich ganz gut, gefällt mir, ja. Ich merke aber auch schon in der Diskussion jetzt mit euch, ich bin ja überhaupt 0,0 diese Zielgruppe, ne? Also mir kommt bei keinem Trikot der Wunsch auf, das zu besitzen. Das letzte Trikot, was ich mir gekauft habe, war diese 125 Jahre Sonderedition, aber auch erst ein Jahr später, als es im Angebot war. Und ansonsten kann ich die Trikots, die ich besitze, an einer Hand abzählen. Also die sind schon eher älteren Semesters. Also meine letzte Beflockung zum Beispiel ist Sonny Kittel. Aus so einer Zeit reden wir.
Okay.
Und ansonsten,
krass. Das krass. Ist krass, tatsächlich. Wenn ich überlege, das müsste ich mir auch mal angewöhnen, dann wäre hier der Haussegen wird dann nicht so schief hängen, sagt man das so? Dass hier ständig neue Trikots und was willst du denn jetzt schon wieder? Oh nee, nicht schon wieder. Und die Junior wird dann auch noch damit versorgt. Das ist dann immer so ein bisschen ein Dorn im Auge. Aber tatsächlich, Sonny Kittel war das letzte beflockte Trikot, was du dir geholt hast. Das ist ja schon verrückt.
Genau.
Schon ein paar Tage
her. Also das 125-Jahr-Trikot ist auch beflockt, aber das richtige reguläre Trikot, was ich mir beflockt geholt habe, ist Sonny Kittel. Ich glaube, das
war
das
Weiße. Was noch 125 Jahre drauf? Jeboa, Kotscher oder was ganz anderes?
Oh, okay. Also heute gebt ihr es mir hart. Ich sehe schon, dass die YouTube-Kommentarspalte wird explodieren, dass ich absolut keine Ahnung von irgendwas habe. Aber wer diesen Podcast ein bisschen verfolgt und wer mich ein bisschen kennt,
du hast jetzt weiß, nicht Kayo da drauf gepackt.
Auf so ein Trikot nichts anderes drauf kann wie Kayo.
Ich muss sagen, wow, ich feiere so ein bisschen.
Ja. Das ist stark, stark, Alex.
Naja, also es ist ein 125-Jahr-Trikot, ne? Und es gibt Ja, gibt, glaube ich, nichts, mit dem ich mich mehr identifizieren kann auf so einem Trikot wie in einem Kayo-Vlog.
Ich find's gut.
Ja.
Daumen genau. Hoch, auch von mir.
Aber genau, ich bin ja nicht bekannt dafür, Ahnung von Fußball zu haben. Genau. So, letztes Trikot, das Weiße. Ich verstehe den Hype 0,0. Es ist ein scheiß weißes T-Shirt mit dem alten Adidas-Logo drauf, mit dem alten Adler drauf. Ja, beide Logos sehen sehr gut aus, das sahen sie auch vor 50 Jahren schon. Aber ich find's einfach eine Frechheit, das Trikot rauszuhauen, wenn ihr jetzt auch noch sagt, ne, durchsichtig, Qualität, nur so lala. Bayern München hat einfach original dasselbe Trikot, selbes Adidas-Logo, tauschen einfach nur das Vereinslogo aus. Also, und da drauf fährt die ganze Welt ab wie die Sau. Geht mir nicht in den Kopf.
Ja.
Finde ich halt tatsächlich frech und finde ich einfach marketingtechnisch so krassen Nepp ausgenutzt, dass ich es nicht supporten kann.
Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, was du ja sagst, es gibt genügend Menschen, die es gekauft haben. Also es scheint ja einen allgemeinen Nerv zu treffen. Also kann es ja so falsch jetzt auch wiederum nicht sein, oder?
Ja, ich glaube, das ist halt, ne, also es ist halt schon gerechtfertigt. Retro ist was Geiles, ist auch was in Frankfurt immer extrem gut ankommt. Das ist aber auch von vornherein klar gewesen.
Ja,
aber dann erwarte ich wenigstens, mir ein bisschen Mühe dabei zu geben und irgendwas Besonderes reinzubringen und irgendwas zu machen, das mir auch zeigt, da hat sich jemand Gedanken gemacht und da hat sich nicht jemand Gedanken gemacht, wie er mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Gewinn machen kann.
Ja, aber ist
und
nicht
auch. Und das ist halt das, was mir dieses Trikot suggeriert, ne? Also da kam irgendein Praktikant und hat gesagt, ey, guck mal, ich habe hier den 5er-Pack weiße T-Shirts von Fruit of the Loom gekauft, hat 10 Euro gekostet, lasst 5 Logos drauf machen und dann gucken wir mal, wo wir sind. Und dann war es auf einmal schon fertig.
Weiß ich nicht, guck dir mal das Heimtrikot von Augsburg an, da weißt du, wo der Praktikant unterwegs war. Also.
Okay, also wenn wir auf dem Niveau Augsburg angekommen sind, nee, und
sind
das
wir,
unsere
sind
Messlatte
wir halt,
ist.
Sind wir halt eben nicht. Also ich finde einfach auch die Überlegung zu sagen, ich mache irgendwas sehr zurückhaltend, sehr schlicht, ohne jetzt irgendwie besondere Sachen, ist halt auch schon eine Überlegung. Und klar, wenn du weißt, dass die Zielgruppe halt auf solche einfachen Retro-Kits irgendwie total steht. Klar, du, als Unternehmen wie Adidas hast du da absolut den Wunsch dahinter, damit irgendwie Geld zu verdienen, aber trotzdem, ich finde, das ist halt auch, muss man halt auch machen. Sie hätten ja auch sagen können, so, nee, machen wir nicht. Und der Verein spricht am Ende des Tages da ja auch mit. Also es ist ja nicht so, dass der Ausrüster alleine entscheidet, wie dieses Trikot auszusehen hat. Also wenn, dann ist es ja auch eine Entscheidung, die Verein mit Ausrüster zusammen getroffen hat. Also ich finde schon, dass man sich dabei was gedacht hat. Und klar, da wird am Ende des Tages Geld fließen und da wird auch mehr als genügend Geld in Richtung der Eintracht dann auch mitfließen. Und Adidas wird sich da auch eine goldene Nase dran verdienen mit sehr vielen Auswärtstrikots, wenn man sich so die Trikots der Bundesliga dieses Jahr anguckt. Da wirst du bei sehr vielen da sehr viel Geld verdienen.
Ich sag ja gar nicht, dass sie kein Geld verdienen dürfen. Ne? Also bin ich der Letzte, der gegen Kommerzialisierung hier jetzt irgendwie wettert. Ich bin ja auch sonst der Erste, der sein Geld ausgibt. Ich sag auch gar nicht, dass irgendwas gegen cleane Trikots oder das, was gegen Retro spricht. Ich finde halt einfach nur, auch diese Masche, für 5 Vereine das gleiche Trikot rauszuhauen und es überall als, guck mal, euch machen wir hier so ein Retro-Ding, es sieht halt einfach gleich aus.
Ja.
So, und mir fehlt einfach irgendwo so diese Überlegung zu sagen, okay, wir setzen uns zusammen, wir machen mit euch das und es kann ja ein cleanes Trikot sein, es kann ja Retro sein, ist ja alles gut, aber gib mir doch irgendwas, was es für mich besonders macht und was mir zeigt, du hast dir Mühe gegeben, für mich zumindest gefühlt was Uniques zu machen. Das ist für mich einfach. Wir haben den 5er-Pack genommen, haben 3 Logos draufgenäht und off you go. Pack irgendwo Details rein oder überleg dir was, ne?
Find ich auf jeden Fall gut, Alex, den Punkt, wobei man ja sagen muss, es ist ja kein Sondertrikot. Es ist ja Es gibt kein kein Auswärtstrikot, das ist das Auswärtstrikot.
Genau.
Es gibt ein Heimtrikot und ein Auswärtstrikot und das Ausweichtrikot, das neue ist dann, oder dieses Sondertrikot ist ja unser Bembel-Trikot eigentlich dann.
Genau.
Das heißt, es ist ja eigentlich, ich sag mal, ich hätte es noch frecher gefunden, wenn es als das Sonder- und Super-Sondertrikot verkauft worden wäre. Dann bin ich voll bei dir, dann wäre es natürlich so diese Besonderheit. Als Standard-Auswärtstrikot, ja, ich verstehe, was du meinst, ich bin auch voll bei dir, hätte man sich ein bisschen mehr Mühe mit so ein paar Kleinigkeiten, einfach um es ein bisschen individueller zu gestalten, machen können. Auf der anderen Seite, es ist auch nur ein einfaches Auswärtstrikot und kein Sondertrikot in dem Sinne.
Ja, stimmt, aber ne, es ist halt auch einfach ein Ding, wofür du möchtest, dass ich 100 Euro auf deinen Tisch lege.
Mindestens ohne Druck und ohne alles.
Ja, ja gut, das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion.
In der Kidsgröße.
Ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion, diese Preisentwicklung bei Fanartikeln und so weiter in den letzten Jahren. Also es ist halt auch schon, wenn man sagt, man will da eine breite Masse und vielleicht auch tatsächlich Kinder und so weiter ansprechen. Also die Preise, die dann da aufgerufen werden, die sind halt auch schon hart.
Genau, und sie reiten halt diese gleiche Nummer jetzt bei allen Vereinen durch, ne? So, und das ist halt einfach so der Punkt, wo ich mir denke, also keine Ahnung, da ist jemand, da hat man sich null Mühe gegeben, hat mir nicht das Gefühl gegeben, man hat jetzt für mich, Eintracht Frankfurt-Fan, hier was Besonderes irgendwie kreiert oder sich zumindest noch ein bisschen bemüht, sich abzuheben, sondern man hat mir einfach das gleiche T-Shirt gegeben, wie man auch dann Bayern-Fans gegeben hat. So, und das ist halt einfach, ja, ich find's halt zu wenig. Ich find's ja noch nicht mal hässlich. Aber ich finde es halt zu wenig und mir ist es halt diesen Riesenhype nicht wert. Aber wie ich
aber
schon
Alex,
gesagt,
ist die breite Masse denn so gut informiert wie du? Die breite Käufermasse, weiß die das, dass es im Endeffekt so viele gleiche Trikots gibt? Oder ist es vielleicht so, dass es vielleicht irgendwann mal
bei spätestens Match wenn
gegeneinander
Bayern
dann
bei uns spielt und die mit unserem Trikot, mit ihrem Logo drauf reingelaufen kommen, wird es ja jeder
vielleicht
sehen.
Dann vielleicht, aber vorher, ich glaube, weiß nicht, dass ob
ja, aber dann ärgert's mich
so
ja,
viele
dann,
bewusst sind.
Dann ärgert's mich ja noch mehr. Schon mal vor, ich kaufe mir ein Trikot, weil ich denke, das ist das geile, unique Eintracht-Trikot und auf einmal sehe ich so einen Bayern-Fan damit rumlaufen. Im Nachgang, nachdem ich meine mindestens 100 Euro dafür schon ausgegeben habe.
Ja,
dann bin ich ja richtig abgefuckt.
Aber ist das nicht, also ich verstehe deinen Punkt, aber auf der anderen Seite ist das nicht schon seit Jahren so, dass du immer innerhalb der Ausrüster eine gewisse Gleichheit unter den Trikots hast, wenn du danach
hattest
gehst.
Hattest du bei Jakko, war das ganz krass? Ich fand, Nike hat's gut hinbekommen.
Ja, aber hast du denn so viele Ausrüster mit Nike überhaupt?
Naja, Nike hat zum Beispiel auch bei jedem Verein immer die gleiche Kragenform gehabt. Mhm. Also das war ja dieser komische spitz zulaufende Kragen, den fand ich auch nicht sonderlich geil. Der oben auch so ein bisschen vom Hals mehr freigelassen hat, das war dann irgendwie immer gleich. Aber trotzdem haben sie es irgendwie geschafft, es nicht so vergleichbar zu machen. Ne? Und hier, das macht es ja noch vergleichbarer, indem das alte Adidas-Logo ja auch mit reinkommt, was ja ne, Teil der Nummer ist. Aber das ist halt auch wieder bei jedem gleich. Und dann haben sie es bei dem einen Verein noch in einer anderen Farbe gemacht. Und so extrem wie bei dem Trikot empfand ich das letzte Mal bei Jakko so. Die hatten ja ein Standardtrikot oben mit diesen Punkten drauf und so, und das haben sie in unterschiedlichen Farben einfach an unterschiedliche Vereine rausgehauen.
Ja, aber ist das nicht, also ich will es jetzt nicht irgendwie schönreden oder irgendwas, aber ist das nicht auch bedingt dadurch, dass du halt dann einmal die Produktionsketten und die Maschinen quasi gesetzt hast und dadurch dann halt auch so ein Stück weit diesen Preis dann, der wahnsinnig hoch ist, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, aber das dann halt auch so ein Stück weit darüber dann auch hältst, weil wenn du jetzt für jeden Verein wieder andere Kragen, andere Ärmel, andere hast du nicht gesehen, hast du ja auch unterschiedliche, also viel mehr unterschiedliche Produktionsketten, was sich ja dann auch in dem Preis der Trikots am Ende dann widerspiegelt.
Aber die Produktionskosten sind Teil von den Endkosten. Das sind
also 100 Euro T-Shirt, erzähl mir nichts von Produktionsketten, so das, also. Aber ich sehe schon, ihr müsst eure Ausgaben rechtfertigen. Bin ja schon still, möchte euch eure 100 Euro gar nicht madig machen, die ihr alle rausgehauen habt.
Wenn es nur 100 Euro gewesen wären, wäre das ja schön gewesen. Ne? Ja. Also, dann haben wir auch unsere Meinung zu den Trikots hier einmal lang und breit diskutiert. Schreibt bitte gerne da draußen in die Kommentare, was denn so eure Meinung zu den Trikots ist, was ihr vielleicht auch gekauft habt. Und vielleicht hat der ein oder andere ja auch schon mal das Bembel-Trikot anprobiert. Und es würde mich tatsächlich interessieren, wie das so eure Meinung dazu ist.
Bitte teilt uns auch mit, wen ihr als Druck hinten drauf genommen habt.
Oh ja, ganz wichtig. Auch ganz wichtig.
Bitte, bitte bleibt in den Kommentaren, wenn ihr mich auf der Straße seht, greift mich nicht an.
Na, kauft der Alex ein Trikot. wenn ihr die Alex seht, kauft ihr ein Trikot.
Genau, hinten Alex Meyer-Vlog drauf, dann würde ich das Trikot hart feiern.
Weiß ich nicht. Hätte ich übrigens auch lustig gefunden, wenn du dann Alex Meyer auf dem 125er-Trikot genommen hättest.
Ja. War kurz zur Stadt, also Götze stand noch mit zur Auswahl und dann dachte ich mir aber auch zu, nee, das ist zu random so.
Ja.
Und ich glaube, dieses Trikot wurde auch nur ein einziges Mal mit einem Kajo-Flock verkauft.
Wieso gab es einen persönlichen Brief dann dazu, so nach dem Motto, Sie haben als einziges.
Nee, aber es gab schon diesen Blick, wo die Augenbraue so hochgezogen wurde in dem Moment, wo ich es gesagt habe.
Vielleicht kannte die Person Kajo nicht mehr. Vielleicht war das der Grund. Gut, dann lasst uns mal von den Trikots wegkommen zu dem, was morgen Abend passiert, weil wir müssen nämlich ja auch noch drüber sprechen, dass die Eintracht morgen Abend ihr erstes Pflichtspiel in der Saison 26-27 hat. Morgen geht der Pokal los. Die Eintracht spielt in der ersten Runde morgen Abend 18 Uhr in Krefeld gegen den SC St. Tönjes, ein Fünftligist, der nur deswegen, wenn ich das so richtig im Kopf habe, und bitte korrigiert mich, wenn ich da Quatsch erzähle, deswegen in den DFB-Pokal gekommen ist, weil er im Niederrhein-Pokal zwar das Finale gegen den MSV Duisburg verloren hat, weil die sich aber über die Ligaplatzierung in der dritten Liga schon für den Pokal qualifiziert haben, durften die jetzt ran und sind demnach unser Gegner in der ersten Runde, haben natürlich, weil Amateurverein, Heimrecht, das eigene Stadion ist aber zu klein etc., deswegen ziehen sie in das benachbarte Stadion in Krefeld um, in dem, wenn ich das richtig gelesen habe, die Eintracht auch 50%, wenn nicht sogar ein bisschen über 50% der Karten bekommt und die wohl auch verkauft hat. Also das wird ein Auswärtsheimspiel für uns werden und man freut sich da sehr drauf. Mit welcher Stimmungslage geht ihr denn in das morgige Pokalspiel? Seid ihr heiß auf endlich wieder Bundesliga, endlich wieder Pflichtspiele, Dennis?
Oh, ja, tatsächlich.
Das klang jetzt nicht so. Willst du nochmal neu anfangen?
Ja, ich fang noch mal neu an. Also ich konnte mich tatsächlich noch überhaupt nicht motivieren für die Runde. Ihr habt es ja schon gesagt, der Kader stimmt noch nicht und alles, was so außenrum, was man gehört hat, war irgendwie einfach nur alles, oh Mann, was soll da kommen? Worüber kann man sich freuen? Ich lasse das morgen mal auf mich zukommen und ich würde sagen, an der Stelle, ich genieße eure Ausführungen erstmal weiter und ziehe mich ein bisschen zurück, lehne mich zurück und drücke einfach die Daumen, dass wir nicht schon in der ersten Runde hier gegen den Fünftligisten ausscheiden. Das wäre tatsächlich bitter. Ansonsten, ja, sind wir uns einig, das ist eine Pflichtaufgabe, die muss erfüllt werden, egal ob ob der Kader jetzt so aussieht, wie er aussieht, oder da noch jemand kommt, obwohl bis morgen wird wohl keiner mehr dann spielberechtigt sein. Dementsprechend lassen wir es mal auf uns zukommen, aber ich denke, dass wir da auf jeden Fall, ich drücke zumindest auch die Daumen, dass wir als Sieger rausgehen.
Ja. Patricia, ist bei dir auch noch so ein bisschen Restskepsis vor dem Spiel morgen oder sagst du, sitzen wir quasi auf einer Arschbacke ab?
Nee, das glaube ich nicht. Dafür habe ich zu viel Angst, dass das irgendwie schief geht. Aber ja, realistisch gesehen, normalerweise muss das auch der unfertige Kader jetzt wuppen gegen den Fünftligisten. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Das sollte der Anspruch sein, zumindest. Aber ich freue mich drauf, dass es endlich wieder Pflichtspiele sind und diese Vorbereitung jetzt so ein Ende findet, weil es ist auch immer sehr anstrengend. Natürlich, du hast Testspiele, dann guckst du da rein und dann ziehst du daraus Schlüsse. Aber wie viele Schlüsse kann man daraus wirklich ziehen? Deswegen bin ich froh, dass es jetzt endlich mal losgeht. Klar, der Kader ist noch nicht fertig, gehe ich mal stark von aus. Aber ja, ich finde es gut, dass es jetzt losgeht, dass es jetzt auch um was geht. Bisher hieß es ja dann auch, also bis zu diesem Brentford-Debakel hieß es ja auch, ist ja eigentlich eine ganz gute Vorbereitung, sind ganz gute Eindrücke. Und dann kam natürlich die 0-7-Klatsche. Und dann hat sich die Stimmung aber ganz, ganz schnell gewendet. Und ich verstehe auch, dass das ja ein kleiner Schock ist, so kurz vor Saisonbeginn. Aber ja, es ist auch immer noch ein Testspiel gewesen. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt ja unsere Bewertungen anhand von Pflichtspielen treffen können, auch wenn die dann vielleicht auch nicht immer so ausgehen, wie wir es uns wünschen. Aber ich glaube, da hat man handfestere, da hat man halt richtige Wettbewerbsbedingungen und nicht irgendwie, ja, hier wird noch getestet und hier sind irgendwie alle noch in der Vorbereitung und der halbe Kader fehlt. Und ja, ja, deswegen freue ich mich, dass es losgeht. Ich hoffe, es wird auch ein guter Start in diese Pokalsaison und es wird nicht das letzte DFB-Pokalspiel sein, was wir diese Saison erleben werden. So ein Erstrundenaus wird schon wirklich gerade sehr, sehr, sehr ungelegen kommen, da die Stimmung ja sowieso ein bisschen am Kippen ist und die Skepsis groß. Deswegen, vielleicht kann man sich ja so ein bisschen Ruhe schaffen und einfach souverän die erste Runde überstehen und dann Richtung Bundesliga weiterziehen. Deswegen ja, ich habe Bock auf jeden Fall.
Dem kann ich mich anschließen. Ich finde auch, dass die Pause lang genug war. Ich will endlich wieder Pflichtspieler der Eintracht sehen, auch wenn bei mir noch so ein bisschen Restskepsis drin ist für morgen. Ne? Als erfahrener Eintracht-Fan hat man schon sehr viel Quatsch gesehen und leider auch schon Ausscheiden in der ersten Pokalrunde. Wenn alles gut geht, wie Patricia und Dennis ja gesagt haben, dann sollte das eigentlich für alle die Spieler, die wir im Kader haben, kein Problem sein, weil ne, das sind halt immerhin Spieler, die in der Bundesliga auflaufen würden und das andere sind Spieler, die in der fünften Liga auflaufen. Also da sollte schon ein bisschen qualitativer Unterschied da sein, sodass man da das eigentlich nicht irgendwie zu einem Problem werden lassen sollte. Aber auf der anderen Seite, klar, diese Spieler vom SC Tönnies sind auf jeden Fall hoch motiviert. Man hat in der Auslosung richtig gesehen, wie sich der Verein quasi über dieses Los gefreut hat. Und die werden da jede Minute irgendwie mit hoher Freude irgendwie aufnehmen. Und wenn die uns dann ein bisschen ärgern können, dann wird die das noch umso mehr freuen. Also du musst die auf jeden Fall ernst nehmen und da eine solide Leistung abliefern. Also du kannst das jetzt nicht irgendwie so als Sonntagnachmittag Restkater-Kick irgendwie angehen, dann geht's wahrscheinlich ein bisschen schief. Alex, du als erfahrener Pessimist, was ist denn dein Blick da drauf?
Du sagst es tatsächlich schon. Ja, ich bin nicht pessimistisch. Ich habe nur ein bisschen Realist. Angst vor dem Spiel. Nee, Angsthase. Angsthase ist, glaube ich, das bessere Wort, weil ich finde, dass das Spiel schon sehr, sehr entscheidend ist an einer ganz beschissenen Stelle, in der wir, oder einem ganz beschissenen Zeitpunkt, an dem wir gerade sind. Der Kader ist nicht fertig, ja. Es ist noch nichts so richtig gemacht. Diese 0-7-Klatsche gegen Brentford hat jetzt schon einen riesen Dämpfer reingebracht. Und wenn du jetzt morgen das Pokalspiel nicht mit einem klaren 4-0, 5-0 gewinnst und nur so ein gegurktes 1-0 vielleicht bei rumkommt, hast du eine Diskussion? Verlierst du das? Hast du fast schon eine Krise basierend auf den Erfahrungen der letzten Saison, weil dann alles aus der letzten Saison wieder herbeigeredet wird, wenn wir in der Defensive Probleme zeigen oder wenn wir 5-3 gewinnen und wir kassieren gegen einen Fünftligisten 3 Gegentore, dann holt es all diese Erinnerungen aus der letzten Saison wieder hoch und das ist genau das, was wir gar nicht gebrauchen können und was eigentlich die Vorbereitung bis zu diesem einen Spiel perfekt weggewischt hatte und jeder sich schon so ein bisschen zurückgelehnt hat und gesagt hat, oh geil, alles, was in der letzten Saison war, ist da geblieben. Und jetzt kommen so diese Geister der Vorsaison so langsam wieder von hinten meinen Nacken hochgekrochen und fangen an, sich breit zu machen. Und das ist was, was wir gar nicht gebrauchen können. Und deswegen hat für mich dieses Pokalspiel viel mehr Impact schon, als es das faktisch eigentlich hat. Und das macht mir halt echt ein bisschen Angst, weil wenn wir da, wie gesagt, nicht mit einem Kantersieg rauskommen, kann das auch, da wird sich ja auch kein Spieler von freisprechen können. Dadurch, dass wir ja noch Großteile des letzten Kaders haben, kommen bei denen natürlich die gleichen Geister angeschlichen. Und dann ist dieser ganze Trainereffekt, den wir zu Beginn der Vorbereitung alles hatten, ist der schneller verpufft, wie wir gucken können. Und deswegen ist für mich das Spiel morgen mehr als nur erste Runde DFB-Pokal. Und ich wünsche mir von Herzen, dass das einfach mit einem klaren irgendwas größer 3-0 und am besten auch zu 0 ausgeht, weil dann ist wieder Ruhe im Topf. Wir holen noch 2-3 Leute dazu, wir packen diese Torhüter-Diskussion weg und wir können wirklich fresh in die neue Saison starten. Und alles, was dem nicht entspricht, also alles, was morgen als anderes Ergebnis rauskommt, habe ich ein bisschen Angst, dass Dinge aus der letzten Saison mitgenommen werden.
Ich kann voll und ganz nachvollziehen, was du da sagst. Ich weiß nicht, ob dieses eine Spiel allein dann reicht, uns da wirklich schon in Richtung Krise zu stürzen. Aber es hätte würde eine Richtung vorgeben, von der es schwer ist, wieder wegzukommen. Und diese Diskussionen hatten wir in der letzten Saison und auch teilweise ja schon in der Saison davor, dass das dann immer wieder solche Aktionen oder solche Ereignisse dazu geführt haben, dass diese ganze Skepsis und alles, was da irgendwo da war, doppelt und dreifach wieder zurückkam. Von daher kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Und so ein bisschen Restangst habe ich da auch noch in mir.
Ja, vor allen Dingen, wir haben uns ja durch die Vorbereitung, haben wir uns ja auch wieder hochgepetert in so eine Euphoriestimmung, ne? Was ja geil ist. Ich lass mich da ja voll gerne mitziehen. Ich habe Tabellen gesehen, wo die Vorbereitungsspiele mit den Vorbereitungsspielen unter Topmüller verglichen wurden. Man gesagt, ach, guck mal hier, jetzt schon hier zu Null gespielt und ach Mann, ist das geil. Dadurch kannst du halt alles, was in der letzten Saison war, so leicht abschütteln und es kommt so eine Leichtigkeit rein, die auch die Mannschaft braucht. Ja. Und das wäre halt richtig, richtig geil. Und da war jetzt dieses 0-7 schon bitter. Das kannst du aber noch als Ausrutscher verbuchen, wenn es jetzt im nächsten Spiel solide weitergeht. Tut's das nicht, dann hast du halt gleich schon eine Diskussion am Start, die du eigentlich nicht haben willst oder die du gar nicht gebrauchen kannst.
Zumal es halt auch jetzt in einer Saison, wo wir ja sowieso schon, Patricia hat es als positiv vorhin verkauft, halt keine Dreifachbelastung haben, weil wir nicht international spielen, ist halt neben der Liga, ist halt der DFB-Pokal das einzige Highlight in dieser Saison. Also
genau, also ich will gar nicht vom Ausscheiden reden, ne? Also da glaube ich tatsächlich auch gar nicht dran. Ich habe eher Angst vor so einem, keine Ahnung, lass uns das mal 3-2 gewinnen. Da kassierst du 2 Gegentore, wo vielleicht auch Santos die Hand am Ball hatte und dann geht da trotzdem rein. Also gar nicht ein Torwartfehler, sondern und auf einmal hast du all diese Diskussionen wieder da. Und das wäre für mich so das Worst-Case-Szenario. An Ausscheiden glaube ich realistisch gesehen gar nicht. Oh Gott, ich glaube, nächste Woche bin ich auf jeden Fall safe, Donnerstag beim Aufnahmetermin krank, wenn wir ausscheiden.
Nee, wir hatten ja gesagt, in 2 Wochen.
Ah ja, gut. Genau, also an Ausscheiden glaube ich gar nicht, aber ich glaube auch, wenn du so ein nervöses, du kassierst 2 Gegentore, schießt aber vorne auch welche, gewinnst so, keine Ahnung, vielleicht mit einem Sieg in der Overtime oder in der letzten Minute oder so, ne? Ich glaube, dass das schon gefährliches Futter ist nach dem 0-7 jetzt.
Also umso knapper es wird und vor allen Dingen auch umso blöder die Tore sind, die du vielleicht fängst, umso mehr Diskussion wird das herbeiführen, weil ich hatte ab dem gleichen Eindruck, wie du ihn auch gerade geschildert hast, und das war auch das, was ich während des Trainingslagers immer mal wieder in verschiedenen Pressemeldungen gelesen habe, dass man diese Schwere der letzten Saison irgendwie jetzt relativ schnell abgeschüttelt hat und man so beschwingt da irgendwie in diese Vorbereitung gegangen ist und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass nach diesem Brentford-Spiel, was man jetzt vielleicht auch nicht zu hoch hängen sollte, weil am Ende war es halt auch nur ein Testspiel, aber so ein bisschen wieder den Rückkehr in diese Altlast angetreten hat.
Genau, und wenn, ne, wenn das morgen alles geil läuft, dann kannst du wirklich sagen, war ein Testspiel, war eine harte Vorbereitung, müde Beine, dies, das, alles, dann war das alles nur ein Ausrutscher und dann ist es auch gar nicht passiert und dann geht's auch übermorgen geil weiter. Wenn das aber morgen so eine Wackelnummer wird und defensiv 3-4 Patzer drin sind, ich glaube, dann kommt vieles aus der Erinnerung wieder hoch. Und vieles in die Diskussionsschale wieder reingeworfen, was diese Leichtigkeit wegnimmt. Und deswegen wäre es geil, morgen einfach 3-0 fertig.
Dennis?
Eine Frage dazu, und zwar, ich denke, ich hoffe ja auch, dass es auf jeden Fall so ausgeht. Ich muss aber wirklich sagen, dann habe ich es doch lieber, dass ich hoffe auch, dass wir weiterkommen. Aber wenn es tatsächlich der Kader und die Abwehr, und da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass wir eigentlich dringend hier handeln müssen. Vielleicht ist das dann auch so dieser letzte Sargnagel, ist der falsche Ausdruck, aber damit wir nochmal wirklich die Verantwortlichen nochmal sehen, okay. So,
das letzte Hinweisschild, Achtung, reicht noch nicht.
Achtung, diese Abwehr ist gegen den Fünftligisten ins Strudeln gekommen. Der Torwart, der ist leider auch vielleicht dann doch gut, wenn wir doch noch einen anderen holen. Das kann auch positiv, finde ich, müssen wir das dann vielleicht auch rausziehen, dass die Verantwortlichen dann doch nochmal zum Handeln so dieses letzte, okay, eigentlich wollten wir es jetzt uns einsparen, aber wir sehen, selbst gegen den Fünftligisten tun wir uns hier schwer. Das wäre der positive Effekt, den wir daraus ziehen könnten. Ich hoffe ja, dass es so oder so die Handlung gibt und dass es völlig unabhängig von diesem Spiel ist. Normalerweise wäre es total unprofessionell.
Wollte ich gerade sagen, wie's läuft.
Wir wissen
also wenn du
St.
Tönnies brauchst, um zu sehen, dass dieser Kader noch nicht für die Bundesliga geeignet ist, dann hast du in deiner Planung bislang Dinge falsch gemacht.
Ja. Aber Alex, du weißt, wie es ist. Ne? Also am Ende kann so ein Spiel schon und dieser öffentliche Druck und so weiter schon nochmal dazu führen, dass der ein oder andere seine Entscheidung nochmal überdenkt. Auch vielleicht nicht nur einen, sondern vielleicht sogar zwei. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Eigentlich hast du nicht nur in der Innenverteidigung, auch die Außenverteidiger machen ja dem einen oder anderen hier in der Beständigkeit und ja auch über die ganze Saison. Du musst immer berechnen, wir müssen jetzt ewig lang durchhalten mit dem Kader, wie er dann ist. Und im Winter sind die Transfers.
Ich wollte gerade sagen, du kannst nicht davon ausgehen, dass du dann im Winter auf den Positionen, wo du es jetzt dann nicht geschafft hast, vielleicht noch nachzulegen, dass du dann da adäquate Verstärkung findest oder adäquate Verstärkung zu einem annehmbaren Preis. Ja, also das wird auf jeden Fall nochmal eine Nummer sein. Und ja, ich bin komplett bei euch. Ich bin auch der Meinung, dass der Ausgang von so einem Spiel jetzt nicht drüber entscheiden sollte, ob man dann da unbedingt nochmal nachlegt oder nicht, sondern das sollte eigentlich vorher klar sein. Aber ich verstehe auch den Punkt von Dennis, die Möglichkeit, irgendeine Ausrede zu finden, wenn man dann halt einfach dann dieses, weiß ich nicht, solide 5-0 am Ende irgendwie geschafft hat, der ist halt schon kleiner, wenn es dann nochmal eng hinten raus wird. Für unser aller Seelenfrieden hoffe ich nicht, dass das so ein Gezitter über 90 Minuten wird, weil damit will man halt auf gar keinen Fall in die Saison starten.
So ist das.
Irgendjemand von euch vor Ort, weil gab ja einiges an Karten und Krefeld ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig weit weg.
Yes, ich wahrscheinlich.
Sehr gut.
Cool. Viel Spaß.
Also haben wir nächste Woche dann hoffentlich, wenn Patricia Zeit hat, ein bisschen Live-Nachbericht.
Ja, ich bin nächste Woche im Urlaub, also wahrscheinlich nicht.
Okay, dann.
Ich nehme mein Mikrofon wahrscheinlich nicht mit nach Griechenland, leider.
Ah, ja, hier müssen wir auch über Arbeitsbereitschaft noch mal reden an der Stelle vielleicht.
Kurze Sprachnachricht, die wir hier eintüdeln können.
Das wäre noch eine Variante.
So, ja. Da können wir drüber reden.
Da können wir drüber reden, sehr gut. Kommen wir vielleicht noch mal drauf zurück. Ich würde sagen, dieses Thema Aufstellung, was wir ja sonst immer sehr gerne machen, auch wenn ich sehr gerne jetzt miterleben würde, wie Patricia da eine Aufstellung zurechtbastelt, würde ich jetzt mal aufgrund dessen, dass wir den Kader noch so irgendwie überhaupt nicht kennen und einschätzen können, eigentlich noch außen vor lassen. Sei denn, ihr habt schon eine klare Aufstellung im Kopf, die ihr hier der Öffentlichkeit kundtun wollen würdet.
Ich glaube, an vielen Stellen stellt sich es wahrscheinlich von allein auch auf. Ne? Also wenn du ein bisschen die alten Haudegen, die noch im Kader sind und die bisher performt haben, auch aus den Testspielen, was du so gesehen hast, das wird schon sehr ähnlich sein. Also ich glaube, macht es aber schon, du sagst es, macht Sinn, wenn wir dann in der nächsten Woche damit richtig durchstarten. Da haben wir auch schon mal gesehen, hält er sich dran, macht er total verrückte Sachen. Was ist Adi Hütter eigentlich für ein Trainer? 2.0 sozusagen.
Also ich glaube, dass Adi so Hütter komplett verrückte Dinge macht, das werden wir jetzt nicht erleben. Aber Alex?
Was spielt der für ein System? Wen sieht der wo? Also ich glaube, da müssen wir nochmal ein bisschen Hütter-Erfahrung sammeln.
Ja. Also, ja. Mit Sicherheit wird sich das ein bisschen auch für uns dann einschwingen müssen. Von daher würde ich sagen, skippen wir den Part jetzt mal. Es war eine lange Sendung mit vielen Themen. Haben wir irgendwas vergessen zu besprechen? Helft mir. Ich glaube nicht, oder?
Ach, ist auch zu müde, keine Ahnung.
Ich scroll nochmal durch. Nee, ich glaube, wir haben so ziemlich alles besprochen, was wir uns für heute vorgenommen haben. Es war ja auch durchaus eine Menge. Von daher würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle dann jetzt den Sack zu. Das war die erste Folge des Eintracht Frankfurt Podcast in der Ausgabe in der Saison 2026/2027. Ab jetzt versuchen wir wieder wöchentlich für euch da zu sein und über die Eintracht zu sprechen, und wir haben auf jeden Fall ja nochmal für die nächsten Wochen so ein bisschen Transfer-Dinge, und dann werden wir danach über die ersten Spiele und wie der Kader sich dann einspielt und so weiter sprechen. Also es wird genügend auch in dieser Saison über die Eintracht zu reden geben. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr dabei seid. Wir freuen uns über Kommentare und Unterstützung, und wir wünschen alle denen, die ähnlich wie Patricia morgen spontan oder auch geplant die Reise nach Krefeld antreten, eine wunderbare erste Auswärtsfahrt in dieser Saison, und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!